Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschkow und ich bin wie immer nicht alleine hier im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Markus.
Guten Tag.
Formvoll mit einem Mandalorian-T-Shirt.
Das ja, ich habe mich extra schick gemacht.
ist alles Disney.
Gleich, ich wollte gerade sagen, aber gleiche Firma.
Ja,
und ihr habt ihn schon gehört, Julius ist auch mit dabei. Hallo Julius.
Hallo ihr beiden.
Und es ist mal wieder Zeit, über Marvel zu sprechen.
Wupp, wupp.
Eternals ist endlich draußen. Der dritte Film von Phase 4 nach Black Widow und Shang-Chi. Und was ich ja sehr faszinierend finde, der Film läuft noch nicht mal in den Kinos und wird jetzt schon von den einen als absoluter Reinfall bezeichnet und von den anderen irgendwie so semi gefeiert. Und wir sitzen jetzt hier und versuchen herauszufinden, ist es jetzt nun der nächste große Wurf, den Marvel hier gebracht hat, oder ist es tatsächlich ein Reinfall? Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit der Frage, so grob mit einem Wort, wie fandet ihr ihn denn?
Frustrierend. Wenn ich wirklich nur ein Wort benutzen darf, dann würde ich, glaube ich, das nehmen.
Okay.
Das klingt aber ganz schön negativ für deine 3,5
ja,
Sterne.
Ja,
es ist halt, ja, es ist halt, also es heißt halt, es gleicht sich, also ich finde, fand vieles sehr gut, aber ich fand halt auch vieles echt frustrierend und, und nervig und enttäuschend und deswegen, glaube ich, würde ich das Wort nehmen.
Ja, ich hatte tatsächlich viel Spaß vor allem. Also ich wusste auch wirklich mal wieder seit langem nicht mehr bei Marvel, was da jetzt genau auf mich zukommt, weil ich mit den Eternals halt jetzt überhaupt nicht vertraut war vorher. War sehr gespannt. Ich glaube, es ist noch Luft nach oben, da kommen wir dann noch dazu, aber ich hatte größtenteils viel Spaß.
Okay, schade. Das heißt, wir haben niemanden hier, der jetzt hier wirklich das große Fass wahrscheinlich aufmachen wird.
Na toll, wird voll öde jetzt.
Ich kann mich tatsächlich euch beiden eigentlich anschließen. Also ich glaube, ich weiß auch jetzt schon, ich habe Julius Kritik noch nicht gelesen, damit ich
auch extra nicht, sonst hätte ich ihn natürlich sofort gelesen, aber heute auch.
Aber ich denke mal, ich kann jetzt schon erahnen, wo einige Frustrationsmomente sind und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Was meint ihr denn? Wie wird denn der normale Marvel-Fan, nennen wir ihn jetzt mal vorsichtig
gibt es
so,
den oder die?
Wie wird der diesen Film aufnehmen? Weil ich habe schon das Gefühl, Eternals ist noch mal was ganz, ganz anderes. Und ich will hier sogar so weit gehen, ich finde, Eternals ist der Film, den Kevin Feige uns für Phase 4 versprochen hat, als er meinte, wir werden gigantischer, wir werden anders werden, wir werden verrückter, wir gehen ins Weltall, gut, wir bleiben fast die ganze Zeit auf der Erde, aber es hat viel mit dem Weltall zu tun.
Ja.
Wie seht ihr das?
Ja, also ich glaube schon, dass es dieses geteilte Echo, was wir jetzt erleben, wir hatten jetzt bei Filmstarts gerade vor einer Weile auch einen Artikel, dass der Film jetzt schon, der zumindest je nachdem, welchen Maßstab man anlegt, der am schlechtesten besprochene oder einer der am schlechtesten besprochenen MCU-Filme ist. Und ich glaube sehr stark, dass diese dass das jetzt nicht nur das Kritiker-Echo ist. Manchmal ist es ja so, dass das Kritiker-Stimmen und die Publikumsstimmen sich sehr unterscheiden. Dass ein Film trotzdem ein großer Erfolg wird oder überall sonst gut ankommt, nur halt irgendwie von den Kritikern zerrissen wird. Das glaube ich aber hier nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ebenso weitergeht, dass es viele gibt, die ihn gut finden. Viele, die ihn schlecht finden und der größte Mehrteil wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sich setzt, so wahrscheinlich, so wie wir halt eben auch eigentlich, und halt viele Gutes, aber auch viel Schlechtes dran finden.
Ja, bei mir schlägt das schon eher ein Positiv auf jeden Fall aus. Ja, man muss natürlich sagen, dass diese sehr schlechtest bewertete Marvel-Film hängt natürlich auch ein bisschen mit diesen Kriterien, also das wird sich größtenteils jetzt auf Rotten Tomatoes bezogen. Da hat es jetzt aktuell, glaube ich, also ich habe es jetzt heute nicht nochmal gecheckt, aber zumindest kürzlich die schlechteste Bewertung, glaube ich, für einen MCU.
60%, ich habe eben nochmal geguckt.
Genau, und das hängt eben damit zusammen, auch dass die Kritiken ja da nur noch positiv und negativ quasi eingeteilt werden. Und ja, da gab es eben viele mittelmäßige, einige gute, auch ein paar sehr schlechte, und da kommt das eben irgendwie so zustande. Aber ich bin da so ein bisschen tatsächlich auch anderer Meinung. Also ich finde das gar nicht, also was du am Eingangs gerade gesagt hast, er macht viel anders tatsächlich, der Film, aber er atmet trotzdem noch, also er ist jetzt nicht auf einmal ein Arthouse-Romcom im Marvel-Universum oder sowas. Also es ist für mich jetzt, es atmet trotzdem noch diese Marvel-DNA, und ich hätte mir fast sogar gewünscht, dass es manchmal noch ein bisschen, noch weiter davon abweicht.
Ja,
aber
absolut.
aber es fühlt sich immer noch wie ein Marvel-Film an, der aber für mich erfrischend viele Sachen auch anders macht, aber eben nicht so, was komplett anderes ist. Und jetzt, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das jetzt ein MCU-Film ist, dass ich das einfach komplett mit meine Augen reiben würde und das weiß ich nicht, wäre nur eine Behauptung oder so. Mhm. Also, so weit würde ich nicht gehen.
Ja, okay. Wir werden jetzt auf diesen Film eingehen. Wir werden einen Spoiler-Teil mit reinbringen. Ich glaube, das ist notwendig, um über das Ende zu sprechen. Vorab, es gibt zwei Post-Credit-Scenes, auf die ihr euch freuen könnt. Auf die werden wir hier auch noch eingehen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, und zwar mit der wundervollen Geschichte, die hinter diesem Film steckt. Also wir haben diese Eternals, die wir vorher noch nicht hatten. Das heißt, wir erleben zumindest schon mal jetzt zum zweiten Mal in Phase 4 wirklich neue Figuren. Ja. Also Shang-Chi war ja so der erste, den wir so noch gar nicht kannten. Wir haben jetzt diese Eternals, die irgendwann vor, 7000 Jahren auf die Erde gekommen sind und sich so ein bisschen in die Geschicke der Menschheit eingemischt haben. Und wir haben ja dann diese Eternal Cersei, die ja auch sehr schnell Gefallen daran findet, den Menschen zu helfen. Und wir sehen dann so die Entwicklung der Menschheit über Babylon bis sonst wohin. Und trotzdem ist immer so dieses so, nein, ihr dürft nicht eingreifen. Mhm. Das wird ja im Trailer schon mal erwähnt, so, weil da wird ja auch die Frage gestellt, ja, wo wart ihr denn, als Thanos da war? Und dann heißt es halt, ja, wir dürfen nur eingreifen, wenn die Deviants, was auch immer, meine Güte, die Deviants eingreifen. Das sind merkwürdige CGI-Monster, über die wir auch noch sprechen werden, die es offensichtlich auch irgendwie auf die Menschen abgesehen haben, und die Eternals sind halt dafür zuständig, die zu bekämpfen. Ja. So, irgendwann vor hunderten Jahren, man weiß es nicht so genau, haben sie angeblich alle besiegt und haben sich gesagt, ha, beste Leben, jetzt können wir so
chillaxen bisschen, jetzt hier
genau,
auf der
jetzt chillaxen wir auf der Erde. Ja. Die große Gruppe von insgesamt 10 Eternals trennt sich. Jeder geht irgendwie so seiner Wege. Und jetzt tauchen aber auf einmal wieder diese
Deviants
auf. Deviants. Ihr könnt ja mal zählen, wie häufig ich das falsch sage und wie häufig wir darüber einen Witz machen und es irgendwie anders nennen. Und diese Viecher tauchen jetzt plötzlich wieder auf und zwingen die Eternals dazu, einmal mehr die Band wieder zusammenzubringen. So, und ich finde, damit sind wir schon mal bei dem ersten Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, kann das überhaupt in irgendeiner Form gut gehen? Weil wir haben, und ich habe es mir aufgeschrieben, wir haben 10 unterschiedliche neue Charaktere, die irgendwie in diesen zwei Stunden
plus
und
noch 2-3 Nebenfiguren, die auch fast genauso wichtig sind.
Genau, ja. Ich rede jetzt erstmal nur von diesen Eternals an sich, so den Hauptfiguren. Mal, das sind 10 Stück, klar, da gibt es ja noch wichtige andere Figuren, aber wir haben erstmal 10 Figuren, die irgendwie über den Zeitraum von knapp 3 Stunden hier vorgestellt werden müssen, in ihren Motiven, Motivationen, Fähigkeiten, was sie können, was sie nicht können, was sie wollen, was sie nicht wollen und sowas alles. Deswegen direkt mal meine Frage an euch. Hat das funktioniert?
Ich würde sagen, ja, größtenteils. Ich glaube, wenn man so, also 10, die haben sich echt einiges vorgenommen. Aber es ist alles relativ, also das passt zum ganzen epischen Ansatz, zu dem wir auch wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr kommen, von dem ganzen Film. Ich glaube, es wäre noch ein bisschen schöner gewesen, wenn sie vielleicht 2-3 Figuren weggelassen haben. Aber wir verstehen es bei Marvel tatsächlich ja immer ziemlich gut, egal wer jetzt nun genau dahinter steckt, mit vielen Figuren zu handhaben und wirklich jedem oder zumindest fast jedem so einen starken, mindestens einen starken Einzelmoment auch zu geben. Und das klappt in meinen Augen hier auch erstaunlich gut. Also da war ich echt überrascht. Ich war am Anfang nämlich auch völlig erschlagen, als dann diese ganzen Figuren auf. Ich war im Grunde schon erschlagen, als dieser Text am Anfang stand. Es ist, glaube ich, der erste Marvel-Text, wo am Anfang das Setup so ein bisschen mit dem Text erklärt werden muss und was da alles schon mit Begriffen rumgeworfen wird, Celestials, Eternals, Deviants. Und die Namen von den ganzen, da dachte ich erstmal, puh, naja, mal schauen, was das wird. Aber am Ende hat es für mich erstaunlich gut funktioniert.
Ja, ich kann mich Markus da nur anschließen. Also ich war auch überrascht davon, wie gut das tatsächlich sogar funktioniert hat. Und das ist halt die ganz, ganz große Stärke, glaube ich, die Chloe Zhao hier mitbringt, die Regisseurin, die jetzt ja für Nomadland gerade zu Oscars gewonnen hat. Die macht einfach wirklich, ihr reichen in vielen Momenten wirklich nur so ganz kurze Szenen, kurze, paar kleinere Momente oder sowas, um halt diese Figuren zu umreißen. Sowieso hat jeder eine ganz andere, sehr unterschiedliche Superkraft und eigentlich auch immer nur eine. Und das reicht tatsächlich, um diese Figuren halt sehr, sehr schnell einzuordnen. Ist es jetzt so das gleiche Ergebnis, wie jetzt hätte jeder von denen oder hätte jede und jeder von denen quasi vorher einen Einzelfilm bekommen? Natürlich nicht. da müsste man, hätte man ja auch vorher 10 Eternals Prequels machen müssen oder so. Aber es reicht für den Film und das ist halt eben auch eine ziemlich stolze Laufzeit, wie ihr gerade schon sagtet und so. Und von daher funktioniert zumindest dieser Teil, finde ich, sehr gut und sorgt sogar für einige der wirklich emotionalsten und schönsten Momente, die man so, kleinen Momente, die man im MCU bisher hatte.
Ist schon erstaunlich, dass es bei Marvel, und einen kleinen Seitenhieb auf DC vielleicht, in einem Film oft wirklich klappt, auch so Figuren zusammenzubringen. Ich meine, bei Guardians of the Galaxy war das ja ähnlich. Ich meine, das sind natürlich nur halb so viele Figuren. Mhm. Aber auch da war es so. Selbst beim ersten Auftritt, gut, da hast du auch James Gunn, der versteht sich darauf auch irgendwie, aber trotzdem ist das sowas, was sich bei Marvel generell durchzieht. Du hast immer diese riesen Figuren-Ensembles und denkst, das klappt hier gar nicht. Die anderen Filme profitieren natürlich davon, dass die alle irgendwie vorher Einzelfilme hatten, aber bei den Guardians war es eben ähnlich gut und hier funktioniert es eben auch für mich echt gut.
Ja, muss ich auch sagen. Also wie gesagt, ich war erst wirklich sehr, sehr skeptisch. Ich hatte irgendwann noch mal für Filmstadt so ein Video gemacht, wo ich schon mal irgendwie so, mal alle irgendwie so durchgegangen, wo ich schon dann so mit dem Mund fusselig geredet habe, um irgendwie zu sagen, das ist der und das ist die und die können das. Und ich war auch sehr, sehr erstaunt. Wir haben natürlich so dieses, das muss man vielleicht irgendwie wo auch dazu sagen, die sind ja in dem Sinne selten wirklich zu 10 zusammen.
Ja.
Also ich meine, der Film fängt an und da beginnen wir ja quasi erstmal so nur mit so 2, 3 oder so und die kriegen dann mit, oh, wir müssen jetzt irgendwie wieder zusammenkommen. Und dann beginnt ja wie so eine Art Roadmovie einfach, so ein Roadtrip einmal um die ganze Welt.
Muss alle wieder eingesammelt werden.
Um alle wieder einzusammeln und dann vergeht eine Stunde und wir sind, glaube ich, so bei 5 oder 6. Dann vergeht noch mal eine Stunde. Dann sind so die restlichen zusammengesammelt und dann ist der Film gefühlt auch schon wieder vorbei. Und das fand ich tatsächlich auch gerade gut, dass man trotz dieser Fülle an Charakteren wirklich immer am Ende wirklich nur so ein paar hat. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass wir eigentlich so die größten Namen im Cast wirklich so durchaus interessante, aber doch fast schon eher Nebencharakter. Also so eine Angelina Jolie, also ihre Fina war wirklich sehr, sehr toll, aber sie hat jetzt gar nicht so diesen Fokus, von dem ich geglaubt hätte, so, weil es ist halt, Angelina Jolie, so ist halt der eine große Name, oder Selma Hayek auch, ne? Die gefühlt fast noch ein bisschen weniger zu tun hat in diesem Film als Angelina Jolie, sondern dass wir ja wirklich, das fand ich dann auch eine sehr, sehr coole Entscheidung, dass wir ja wirklich, das sieht man auch so ein bisschen im Trailer, diesen Fokus auf das eine große Pärchen der Eternals haben, halt Cersei, gespielt von Gemma Chan, und Richard Maddens Icarus, der Marvel Superman. Und dass man das quasi so als so diesen Kern von all dem hat und darauf jetzt dann halt alles andere aufbaut, das fand ich tatsächlich sehr cool. Und wie du schon richtig sagtest, Markus, man erfährt ja trotzdem von so ziemlich jeder Figur irgendwie so die wichtigsten Sachen, die man einfach irgendwo wissen muss. Hat es mich vielleicht ein bisschen geärgert, dass ich von dem einen oder der anderen nicht so viel gesehen? Klar, gerade hier Lauren Ridloff, die wir beide ja aus The Walking Dead als Connie kennen. sie ist ja eine taubstumme Schauspielerin. Sie spielt ja auch in The Walking Dead mit. Und sie fand ich sehr, sehr toll. Sie spielt hier Makkari, die quasi ja Quicksilver oder The Flash ist oder irgendwie so. Sie kann halt super schnell rennen. Fand ich sehr cool. Aber selbst wie man sie denn einführt und wie man sie auch aufbaut und wie sie auch dann später in Actionsequenzen fungiert, dachte ich mir, ja, okay, reicht am Ende irgendwo auch aus.
Ja, es ist erstaunlich, dass das auch so gut klappt. Und wie du sagst, die großen Namen, die sind jetzt nicht irgendwie unwichtig oder so, nur wegen der Namen dabei, die haben auch alle irgendwie wichtige Einzelszenen und starke Einzelszenen und erfüllen wichtige Funktionen daneben auch. aber trotzdem überschatten sie jetzt nicht die anderen. Das ist wirklich erstaunlich gut. Und was ich auch gerade noch, was mir gerade dabei auch noch eingefallen ist, weil du meintest, man sieht sie eben oft nicht alle zusammen, damit es eben nicht überladen ist. Da hilft auch wirklich die Struktur einfach des Films. Ja. Ne? Der ist ja wirklich so erzählt, dass du sie schon auch, ich glaube, die erste Szene, da sind sie ja im Grunde alle erstmal zusammen, so eine Art Prolog. Und dann kommt diese Roadmovie-Geschichte und du erfährst immer wieder so durch Rückblenden zwischendurch, wie sie denn zusammen so durch die Weltgeschichte hindurch so agiert haben. Und das hilft eigentlich immer ganz gut, weil du siehst sie als Gruppe, weißt im Grunde noch gar nichts und erfährst nach und nach immer mehr über sie und kriegst dann auch ein besseres Gefühl, wie sie denn zusammen als Team überhaupt funktionieren und was so deren Probleme sind.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt, weil gerade so eine Struktur, wo die Haupthandlung ständig durch Rückblenden unterbrochen wird, kann auch wahnsinnig nervig sein. Es kann unfassbar nervig sein, wenn man halt ständig wieder rausgerissen wird, weil dann, ach, jetzt müssen wir noch was Wichtiges erzählen, Moment. Und dann, und dann funktioniert es in diesem Film aber tatsächlich gut. Und ich meine, es ist halt immer leicht, dass natürlich alles Chloe Zhao irgendwie dafür die Verantwortung, das hört sich so negativ an, dass sie sich das irgendwie auf die Fahnen schreiben darf, weil sie jetzt halt eben natürlich so eine tolle Regisseurin ist, die so viele tolle Filme gemacht und jetzt halt eben auch gerade mit 2x Oscar Gold halt eben ausgezeichnet wurde. Aber ich glaube, es ist halt eben auch kein Zufall, dass das hier so gut funktioniert. Das ist ein Beleg dafür, dass sich halt auch wirklich über die Struktur des Films und die Handlung des Films Gedanken gemacht wurde und das funktioniert halt eben auch, finde ich, ganz gut, weil das halt immer wieder die richtigen Absprungpunkte gefunden werden, wo auch immer wieder eine kleine Zäsur ist sowieso in der Geschichte oder sozusagen ein Teil der Reise abgeschlossen ist und man dann eine thematisch wichtige Sache erfährt. Zum Beispiel gibt es einer von den Eternals leidet an einer Krankheit, die es auch in den Comics gibt und wo dann dieser Begriff zum ersten Mal fällt, dann wundert sich, Moment, was, wovon reden die hier? Und dann wird aber sozusagen, dann kommt halt der nächste Punkt, ist dann, dass halt eben eine Rückblende gezeigt wird, die halt nochmal wieder ein paar hundert Jahre vorher spielt und wo dann halt eben ein bisschen mehr dazu erklärt wird und gezeigt wird, was ist das überhaupt für eine Krankheit, wann hat die ihren Anfang genommen und was könnten die Auswirkungen davon sein und so.
Genau, die sind eben auch nicht total willkürlich, die sind relativ so assoziativ eingeflochten
in die
ganze Handlung. Ja.
Wenn wir jetzt schon bei assoziativ eingeflochten sind, dann will ich tatsächlich zu einer Sache kommen, die mich persönlich aus diesem Erzählfluss des Films echt so ein bisschen rausgenommen hat. Und zwar, das hat sich wirklich angefühlt so, wir unterbrechen diesen Film für eine wichtige Mitteilung. Und das ist halt, ich weiß gar nicht, ab welcher Minute, gefühlt so nach einer Stunde oder so, bekommt eine Figur, wird halt mehr oder weniger aus der Handlung herausgezogen, trifft eine andere Figur und diese Figur erzählt der Figur, die sie gerade rausgezogen hat, quasi, was es so gefühlt mit allem auf sich hat. Und wir haben dann eine Szene, die ich auf der einen Seite überhaupt nicht mochte, weil sie halt wirklich so 10 Minuten reines Expositionsgekotze ist. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, warum diese Szene drin ist, weil man uns natürlich diese ganzen Fachbegriffe quasi irgendwo erstmal näherlegen muss. So, was sind Celestials? Was sind Eternals? Warum sind die alle hier? Was haben die für eine Bedeutung? Und sowas alles. Ja. Aber da hatte ich echt so ein bisschen gedacht, gerade weil wir jetzt ja auch über diese Rückblenden sprechen, gerade weil Julius ja auch diese Eternals-Krankheit angesprochen hat, da habe ich echt gedacht so, hätte man das nicht irgendwie cleverer machen können? Hätte man das nicht schöner machen können und das irgendwie besser in die Geschichte einbinden? Gerade wenn wir auch an so einem Punkt sind, wo der Film ja wirklich viel durch Rückblenden irgendwie unterbrochen wird, aber halt auf eine gute Art und Weise. Aber es gibt halt diese eine Expositionsszene, da habe ich echt gedacht, also hätte wirklich nur noch die Werbeeinblendung vorher irgendwie gefehlt. Und jetzt, es fühlt sich an wie so eine Fußnote, wenn du irgendwo was liest und es ist eine Fußnote. Oh, Moment, da muss ich erst mal kurz unten lesen, was hier wirklich passiert ist. Wie ist euch diese Szene vorgekommen?
Es war zumindest kein Text, wie am Anfang.
Ja.
Der hat mich ja am Anfang ein bisschen rausgerissen direkt, den Einstieg erschwert. Tatsächlich habe ich das, ich verstehe total, was du meinst, grundsätzlich, also gerade so rückblickend. Mhm. Aber in dem Moment fand ich es nicht so schlimm, weil ich selber recht faszinierend finde und fand, was da jetzt überhaupt passiert und dass mir das erklärt wird. Wie gesagt, ich hatte vorher keinerlei Berührungspunkte groß damit, außer dass man mal eine Trailer-Nachricht bei uns oder so geschrieben hat. Und deswegen, deine Videos hebe ich mir natürlich für danach auf, Sebastian.
Das ist die richtige Antwort.
Ja. Und deswegen war ich selber da noch relativ gebannt und wollte einfach auch wissen, was es jetzt damit auf sich hat. Deswegen hat mir das auch nicht, die Form da gar nicht, hat mich da gar nicht so sehr gestört. Da klebte ich da schon irgendwie noch dran. Und da ist mir das nicht so, hat mich das nicht so rausgerissen wie dich jetzt. Aber du warst ja jetzt wirklich schon, du hast dich ja so doll eingelesen an die Sachen, da kann ich es dann umso mehr verstehen, glaube ich. So.
Ja, vielleicht liegt es tatsächlich daran. Also mich hat das jetzt in dem Moment auch nicht so sehr gestört. Vor allem, weil das ja auch mit einer durchaus überraschenden oder sogar schockierenden Entwicklung verbunden ist, die man vielleicht in dem Moment auch eher noch am Verdauen ist oder sowas und deswegen.
Na gut, also wie gesagt, ich verstehe die Szene, warum sie da ist. Mich hat sie gerade, weil wir so in so einem schönen Erzählfluss einfach gerade waren. Ja, das war wirklich so. Und ich meine, es wird ja auch bildlich wirklich alles unterbrochen und eben war man noch in der Erde, auf der Erde und dann ist man im All irgendwie und da wird Zeug erzählt. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz natürlich irgendwo ein wichtiger Punkt, weil du musst halt diese ganzen Begrifflichkeiten irgendwie erklären. Du musst natürlich auch noch erklären, was passiert jetzt gerade und warum passieren die Dinge, die jetzt dann noch irgendwo kommen.
Ja, ich dachte ehrlich gesagt, du meinst, du willst auf was anderes hinaus. Deswegen habe ich gerade auch schon, hatte ich gerade dir auch schon zugestimmt zu Hype, als du dazu noch gesprochen hast. Mich haben nämlich vor allem zwei Sachen aus dem Erzählfluss immer jetzt wieder rausgerissen und die haben mich wirklich, wirklich genervt und auch im Nachhinein hat mich das immer wirklich gemerkt, dass mich das echt an mir gefressen hat. Und es ist zum einen, das hatte Markus so ähnlich auch schon angedeutet vorhin, dass ich finde, der MCU-Humor funktioniert hier fast überhaupt nicht. Also wirklich in ganz, ganz vielen Szenen. Es ist wirklich so, wo mir nur noch so ein Laugh-Track irgendwie fehlen würde, um das halt endgültig irgendwie kaputt zu machen. Und vor allem halt in einer Figur, die der quasi so der persönliche Kammerdiener und Kameramann von Kumail Nanjianis Kingo ist, die, wie ich finde, ganz, ganz offensichtlich nur in diesen Film reingeschrieben wurde, um lustig zu sein. Und das funktioniert halt überhaupt nicht und trägt nichts dazu bei zu dem Film und macht dann wirklich halt in vier Momenten einfach nur langsam und langweilig und halt unlustig halt eben auch noch. Und die zweite Sache ist, die mich ein bisschen weniger, aber auch noch irritiert hat, ist halt, wie oft tatsächlich relativ plump und unelegant versucht wird, irgendwie was, irgendwelche Anspielungen einzubauen oder so auf die Zukunft von verschiedenen Figuren oder doch einfach nur so relativ unmotivierte MCU-Easter Eggs oder sowas so eingestreut werden, sowohl auf Bildebene als auch vor allem auf Textebene und so gesagt, oh, hast du da etwa das in der Hand? So nach dem Motto, was ich jetzt, oh Mann, ey, das ist schon.
Da sind zwei sehr, sehr gute Punkte, die wir jetzt wirklich auch tatsächlich mal runterbrechen können, weil da können wir gerade bei deinem zweiten Punkt, finde ich, können wir dann ja auch noch mal ein bisschen über Kit Harington sprechen, der, finde ich, in diesem Film überhaupt nicht zu suchen hat. Also
nichts gegen meinen Kit.
Nein, nein, um Gottes Willen, das meine ich ja. Nichts gegen Kit Harington, aber wenn wir noch nachher drüber sprechen werden, ist er so genau das, was Julius meinte. So, oh, den Whitman, haha, weißt du, wer das ist? Oh, Zwinker, Zwinker.
Und dein Onkel, und hast du auch schon deinen Ring mit dem wichtigen Zeichen drauf?
Und ist das Ebony Blade? Nein, das ist Excalibur. So, das ist so wirklich so dieses so, es hätte nur noch gefehlt, dass Kevin Feige kurz durch die Kamera wie so ein Ringgirl läuft, so mit Black Knight Movie oder Serie is coming, so. Und damit waren wir jetzt, finde ich, gerade witziger als viele Momente in diesem Film, was uns zurück zu diesem Humor bringt. Ja. Und ich muss auf der einen Seite sagen, ich fand Kumail Nanjiani wirklich sehr, sehr cool. Ja. Also er hat mir wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Gerade, ich stehe ja auch auf dieses ganze Bollywood-Zeug so und diese seine Eröffnungsszene da mit diesem, wie wir tanzen halt erstmal so diese Szene da noch irgendwie am Bollywood-Set und er ist ja dann so ein bisschen so dieser Filmemacher und ja, ich bin nicht nur Schauspieler, ich habe auch Regie geführt und sowas. Das fand ich echt gut und wie Julius schon gesagt hat, er hat ja dann einen Personal Assistant namens Harun, der dann irgendwie das Ganze noch mit der Kamera begleitet. Dieser Witz war witzig für 5 Minuten.
Ja, 5 Sekunden.
Nee, ich fand schon ein paar Sachen, wo ich auch sehr gelacht habe. Wo ich mir dann aber irgendwann gedacht habe, so als es dann losging, so dann gab es Action-Sequenzen und dieser Harun rennt immer noch irgendwo rum. So. Du hast gerade irgendwie Weltraumgötter, die sich gefühlt gegenseitig bekämpfen und Harun steht in der Mitte so, oh, wo ist meine Kamera?
Hat man mal von außen gesehen, wie so ein Mockumentary-Film entsteht. Ja. Auch bei schlimmsten Katastrophen und Horrorsachen, die Leute immer draufhalten.
Und da war ich dann halt auch so an diesem Punkt angekommen, so, wir haben es verstanden. Ja, wir wollen auch immer noch irgendwo lustig sein und hat dann halt auch wirklich so viele krasse Momente irgendwie so kaputt gemacht bei irgendwelchen coolen Actionsequenzen und dann dreht sich Kumail Nanjiani um so nach dem Hast du das? Yeah. So, oder denkst du so, wir haben es alle gesehen, das muss doch reichen.
Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, also ich sehe das grundsätzlich ähnlich, also aber eher so wie Sebastian, also ich mochte den auch eine Weile, also war dann einfach ein bisschen zu viel. Er ist eigentlich ganz süß, weil er so, man kann sich schon auch ein bisschen mit ihm identifizieren, er will einfach da so ein bisschen mitmachen, hängt da so bei den krassen Superhelden ab und will ein bisschen was davon.
Wer würde es nicht
machen? Genau, will ein bisschen was davon mitbekommen.
Aber da muss man irgendwas auch richtig draus machen, das ist interessant, weil das jetzt gerade bei der Suicide Squad eigentlich fast so eine ähnliche Figur gab. Da gab es halt diesen Milton, der auch der Fahrer ist für eine Zeit lang und dann hat eben auch, also weil ihn halt irgendwie einfach jeder vergessen hat, macht er dann halt auch noch im großen Finale dann den Jotunheim auch noch mit und dann gibt es halt aber irgendwann einen Gag, der deswegen gemacht hat. Das ist halt dann ist super, das okay. Und das ist halt eben, wo dann halt sich eben Harley darüber streitet, ich wüsste es doch, wenn jemand
who the fuck is Milton, genau.
Das ist so ein bisschen auch der Peter aus Deadpool.
Ja, oder so, da wurde halt eben aber auch was draus gemacht.
Ja. So ist es halt aber hier bin ich dann wiederum so ein bisschen im Zwiespalt, wie gesagt. Ich sehe das dann auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt, spätestens dann wie Julius, aber kriegen so einen leichten Schlenker ganz am Ende noch, also ohne jetzt viel zu verraten, wo ich dann doch wieder denke, das ist ganz, also ist nicht nur eine blöde Figur, es ist auch ein bisschen rührend, wie es dann so sich so hin entwickelt, so einen kleinen Moment zumindest, wo ich denke, ach, das war jetzt doch ganz süß. Sie hätten ihn vorher, vielleicht hätten sie das schon ein bisschen früher bringen sollen, aber es war jetzt nicht komplett verschenkt, fand ich. Und so grundsätzlich, und sonst fand ich, also am ehesten das, aber sonst fand ich auch den Humor jetzt nicht schlimm, ehrlich gesagt, an anderen Stellen.
Ich bin andere Meinung.
Aber ich bin auch, ich bin da auch immer generell sehr gnädig, was Marvel-Humor angeht.
Ich aber eigentlich auch. Also
du bist ja hier, du verteufelst ja Thor 3 komplett und
nein,
so.
Nein, das stimmt nicht. Da geht es ja um so ein grundsätzliches Problem. Ich finde durchaus, in Thor 3 gibt es einige sehr lustige Szenen und durchaus auch einige wirklich tolle Szenen. Aber mir geht es ja eher so um das Ganze, wie das halt eben in das MCU eingebettet ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch hier das Problem, weil es muss für mich auch einfach kein MCU-Film sein, dieser Film. Der hätte vielleicht sogar besser funktioniert, wenn man dieses ganze Drumherum einfach weggelassen hätte und den einfach nur eine einzelne Superheldengeschichte.
Aber ich finde das hier tatsächlich gar nicht so schlimm. Also wie gesagt, du hast ein paar Elemente, wo ich dann auch das sehe mit dem Typen und der Humor nicht so ganz funktioniert. Wie gesagt, ich bin gnädiger. Also es gibt so einzelne Momente, dieser berüchtigte Dr. Strange wird von seinem Umhang da abgewischt, den Trainer abgewischt, wo selbst ich dann sage, das ist jetzt unpassend, aber sonst bin ich relativ abgehärtet, was immer dieses Aufbrechen mit Humor angeht. Aber ich fand das hier tatsächlich gar nicht so schlimm und finde eigentlich auch, der Film funktioniert gut alleine und das für mich war dieses ganze MCU-Gedöns eher wirklich so eine nette Ergänzung. Ich fand das gar nicht, dass mich das so rausgerissen hatte. Du hast diese Anspielung drin. Viele haben wahrscheinlich sich auch natürlich gefragt, wie die ganze, das mit diesem Thanos-Pass, dass sie da halt nicht eingegriffen haben, das kann man jetzt akzeptieren oder nicht, zumindest adressieren sie es. Ich finde das auch gar nicht so aufgesetzt und fand das, dass ich zumindest merke, das ist irgendwie da eingebettet, aber es funktioniert auch, würde auch ohne funktionieren, aber ich finde es nicht schlimm, dass sie es irgendwie andocken.
Deswegen. Ich glaube, das Problem ist hier vielleicht einfach so ein bisschen, dass ich so diese ganzen schlechten Gags irgendwann halt in dieser einen Figur bündeln. Weil ansonsten finde ich so viele Sachen, es gab ja im Trailer zum Beispiel auch, diesen Gag mit dem Ikea-Tisch. Hast du hier ein schönes Safe House gemacht. Was ist denn das hier? So, Vibranium und dann bumm. So, Herbstkollektion, Ikea. So, Achtung, dies ist keine Werbung. das waren dann wieder so die Sachen, da habe ich schon auch geschmunzelt. Ja. Mir war dann
DC
halt.
Julius is not amused.
Nee, ich bin normalerweise auch wirklich komplett deiner Meinung. Also ich habe wirklich, ich schmunzel auch, wenn ich diesen Marvel-Film zum fünften Mal sehe, schmunzel ich über die Text. Und man kann natürlich sich klar darüber aufregen, dass das häufig irgendwie unpassend ist oder gerade noch ging es um persönliche, herzzerreißende Schicksale und dann im nächsten Moment wird irgendwie schon wieder gewitzelt, aber irgendwie ging es mir bei diesem Film, so wie noch bei keinem anderen davor, dass es mir irgendwie mich genervt hat und dass ich es wahnsinnig unpassend fand und erzwungen. Okay. Und ich hatte auch irgendwie teilweise das Gefühl, dass auch der Cast und die Crew irgendwie nicht so richtig davon überzeugt waren, was sie da machen. Also es ist bestimmt, vielleicht ist es auch kompletter Quatsch, aber ich fand auch einige von den Gags hatten irgendwie auch einfach sich so erzwungen und so unnatürlich angefühlt. Und also zum Beispiel auch, es gibt dann diese eine, auch war auch im einen Trailer schon zu sehen, diese eine Szene, wo die Eternals fast in voller Besetzung sich zum Essen zu treffen, dann sitzen sie so am Tisch und unterhalten sich und es geht irgendwie darum, wer jetzt wohl der neue Anführer der Avengers ist. Und das ist aber gar nicht der Gag, sondern da wird dann halt irgendwie, da läuft dann halt der von Don Lee gespielte Gilgamesh rum, der ist halt quasi der Koch und verteilt das Essen und schaut über nach und dann wird er halt einem Illusionszauber und dann hat sie auf einmal so ein großes Babykostüm und das war irgendwie so mal so, oh, da war ich wirklich am liebsten in meinem Stuhl versunken, weil ich das so erzwungen fand. Echt? Und so, ja, also komisch.
Das ist so ein,
ich fand das lustig.
Ich wollte gerade sagen, also das ist tatsächlich auch so ein Moment, wo ich das gar nicht so als typischen, wir wollen hier irgendwie noch Humor reinkriegen, als typisches Element davon sehe, sondern eher, dass du wirklich dadurch die Figuren und wie die so zueinander stehen, ein bisschen mehr kennenlernst. Mhm.
Und da muss ich auch sagen, das haben wir vorhin noch gar nicht so rausgekommen. Ich finde, wenn wirklich mehrere von denen, die haben eine wunderbare Chemie untereinander und auch eine gute Dynamik.
Ja, aber vor allem, wenn es halt so in so eine dramatische Richtung geht. Aber also so auch diese Kappeleien untereinander und dieser Humor. Also ich habe wirklich wenige Szenen, wo sich das irgendwie natürlich angefühlt hat für mich.
Robo-Julius dürfte jetzt nicht so viel zuhören. Also das ist schon auch ein bisschen süß. Also wie gesagt, ich kann Julius da aber auch echt in so vielen Punkten zumindest nachfühlen. Aber für mich war, glaube ich, wie gesagt, eher so diese ganze Harun-Story, die mich irgendwann halt wirklich weil das ist so nach dem Motto, wir haben einen Witz, den fanden wir zum Anfang lustig und jetzt bringen wir ihn immer und immer und immer und immer. Mal wieder. Was mich aber jetzt zu dem anderen Punkt bringt, den Julius hier
habe ich schon vergessen.
Wir waren ja schon kurz da bei den ganzen MCU-Anspielungen, Easter Eggs und hast du nicht gesehen. Also ich glaube, was man sagen kann, man kann Eternals schon ganz gut gucken, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Phase 1 bis 3 akribisch irgendwie durchgeballert hat. Also ich meine, man wird sicherlich irgendwo mal was von Thanos und von Infinity Stein gehört haben, aber ich muss sagen, ich hatte zumindest so das Gefühl, diesen Film könnte ich jetzt auch meiner Mama zeigen, so, die noch nie irgendwie einen Marvel-Film geguckt hat und sie würde trotzdem irgendwie gut mitkommen. Dafür gibt es ja dann aber diese ganzen vielen versteckten Sachen und das bringt mich dann auch wieder halt so ein bisschen zurück zu Kit Harington, der für mich so das wandelnde Easter Egg in diesem Film gewesen ist, das dieser Film nicht gebraucht hätte. Weil er ist halt wirklich, wir haben es ja schon gesagt, ne, Dane Whitman ist in den Comics eine Rittergestalt, die mit einem verfluchten Schwert, was schon zu Zeiten von König Arthur und von Merlin irgendwie stammt und hat auch mehrere Vorfahren, die quasi schon als Black Knight durch die Comicgeschichte geritten sind und dieser Dane Whitman wird halt irgendwann auch dieser Black Knight werden, irgendwann in Phase 5 oder keine Ahnung wann und wie man sich dazu entscheidet, das rauszubringen. Aber wo ich mir echt gedacht habe, wozu ist der jetzt da? Also gerade bei ihm haben mich die Anspielungen so extrem gestört mit allem möglichen so, kennst du den noch? Weißt du das noch? Und
aber das finde ich dann auch wahrscheinlich eher wieder so aus Comics-Sicht. Also so gern ich, so tief ich auch drinstecke in der ganzen Marvel-Filmwelt, bei den Comics habe ich halt leider oder vielleicht in dem Fall auch Gott sei Dank, nicht aber, so viel Ahnung.
Ist es dann nicht gerade auch irgendwie nervig? Weil als Comic-Fan und ich habe ja auch Videos zu Black Knight gemacht und so, sitze dann da so, das ist das. Und aber wenn du jetzt.
Ja, ich hab das deswegen gar nicht überhaupt nicht wahrgenommen, die erste. Also am Ende verstehe ich den Punkt. Gegen Ende, da geht's ja, aber das sind dann nur noch so 5 Minuten oder so. Da geht's halt wirklich nur darum, und ich dachte mir, jetzt sag doch mal, was Phase ist. Hä? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Aber am Anfang dient er ja auch dazu, um gerade zu zeigen, ohne jetzt groß zu spoilern, das ist ja direkt am Anfang, was Cerseis, ich sag mal, Liebe für die Menschheit auch so ein bisschen auch ausmacht. Also war zwar immer schon irgendwie da, aber das ist jetzt das, was sie so wirklich bei den, ich sag mal, normalen Menschen irgendwie auch hält und erdet. Und die beiden funktionieren auch super zusammen. Deswegen fand ich das eigentlich echt ganz süß. Also es ist auch gleichzeitig ein bisschen ein Kritikpunkt von mir, der mir gerade wieder eingefallen ist auch. Ein bisschen schade, aber das ist jetzt das Problem von dem ganzen MCU-Unterfangen. ist halt so ein typisches, was du oft typisch sonst bei Superheldenfilmen hast, wenn irgendwas Übernatürliches passiert, dass man das erst so nach und nach entdeckt. Und das fehlt natürlich inzwischen komplett. Was es da alles schon offen auf der Welt gibt, Aliens, Zauberer, klar, sonst was. Ja. Und ich meine, so ist es dann hier auch, als Kit Harington das dann mitkriegt, ist ein Brunnen Schulterzucken. Ah ja, okay.
Ja, ist ja aber auch wieder irgendwie ganz charmant.
Ja, es aber ist wieder ganz charmant und auch erfrischend, aber ich finde es tatsächlich auch fast ein bisschen schade. Das ist das, was mir an Superheldenfilmen auch ein bisschen gefällt. Aber wie gesagt, grundsätzlich finde ich Kit Harington, aber es liegt auch ein bisschen an Kit Harington.
Ja, ich mag ihn ja auch sehr aus Game of Thrones und so, aber ich glaube, vielleicht ist das, worauf Sebastian auch hinaus wollte. Es wird halt eigentlich die Figur erfüllt, abgesehen davon, dass sie, klar, so ein bisschen Cersei hatte eine Beziehung mit ihm und zeigt so ein bisschen, wie sie sich der Menschheit verbunden fühlt.
Übrigens aber nicht die Cersei aus Game of Thrones. Nee. Die schreibt man anders. Falls Leute jetzt verwirrt sind, wie ein Kit Harington.
Oder Richard Madden.
Ja, genau.
Genau, darauf will ich nämlich hinaus.
Ja.
Weil Cersei hatte halt die ganze Zeit mit Icarus oder Icarus, weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, eine Beziehung, also für, sagen wir mal, 7.000 Jahre.
Also nicht so lange.
Nicht so kleine, kurze Liebesaffäre. Ja. Und dann hat er sie halt verlassen und sie hat dann irgendwann daraufhin was angefangen mit Cersei. Kit Harington. Mit Dane Whitman.
Ja.
Und jetzt würde man halt glauben, dass dieses angedeutete Liebesdreieck irgendwie eine Rolle spielt in dem Film. Mhm. Und das kann man jetzt, das habe ich jetzt nicht schon fast gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Sorry für den Spoiler. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie nochmal eine große Rolle spielt, dass Cersei mal mit dem einen und jetzt mit dem anderen zusammen ist. Sondern
was ist aber halt, okay ist. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass das passiert.
Ja,
aber klar, nicht, dann verstehe ich den Punkt, dass dann für den weiteren Film ist Kit Harington nicht relevant. Genau. Das stimmt schon.
Und er ist natürlich insofern, es ist trotzdem wichtig, dass er halt hier eingeführt wird, weil er bestimmt für die Zukunft des MCU sehr wichtig wird. Trotzdem wäre das auch besser gegangen. Man denkt jetzt mal irgendwie zurück an Anthony Mackie, der halt in Captain America 2 ursprünglich als erstes Mal als Falcon aufgetreten ist und dann immerhin im Finale mitgeholfen hat. Sozusagen nicht nur halt, weil wir ihn irgendwann später nochmal für die Falcon and Winter Soldier Serie brauchen oder so, da zu dem Zeitpunkt schon eingeführt wurde, sondern halt eben auch schon in dem Film eine wichtige Rolle gespielt
hat. Ich könnte es mir aber sehr schwer vorstellen, dadurch, dass was das für Ausmaße annimmt, ich meine, die Captain America Filme waren halt auch alle geerdeter, aber was da hier für Leute mit was für Kräften um sich schlagen, also der arme Kit Harington dann da drin, ich weiß nicht.
Aber deswegen finde ich es halt so komisch, weil dann hättest du ihr einfach auch einen, in Anführungszeichen, ganz normalen menschlichen Liebhaber geben können, der jetzt nicht auch noch in irgendeiner Form in den Marvel Comics
verwurzelt ist. Und da kommt natürlich der Punkt, den du jetzt meintest, genau. Und dass es so eher ein Teaser ist.
Das ist dann halt wirklich so. Es wundert mich nur noch, dass sie nicht noch irgendwie aufs Poster geschrieben haben, boah, die zwei aus Game of Thrones sind auch mit dabei. Und sie sagen die ganze Zeit Cersei und ihr werdet euch denken so, was wollen sie denn von der Lannister die ganze Zeit? Wo ist sie denn? Die hat ja überhaupt keine blonden Haare.
Ja, der Nachteil war natürlich tatsächlich, dass dann Richard Madden und Kit Harington nur eine gemeinsame Szene quasi zusammen hatten. Als Game of Thrones-Fan hätte ich mir mehr gewünscht, aber trotzdem, ich fand ihn voll okay in dem Film.
Ja, wie gesagt, gegen Kit Harington wollen wir hier,
ja, aber das auch möchte ich nochmal klarstellen. Aber weil ich halt die Anspielung auch erst später mitbekommen habe.
Ja. Das bringt mich zu einem Punkt, der mich persönlich wirklich sehr, sehr umgehauen hat. Und da dachte ich, als ich so die ersten Trailer gesehen habe, so noch nicht daran, dass das ausgerechnet der Punkt sein wird, der mich reinbringen wird. Und das ist der ganze Look von diesem Film. Mhm. Also angefangen tatsächlich, komischerweise, bei den Kostümen, die ich teilweise auch sehr, sehr, sehr cool fand, bis hin zu den Designs, also allein dieses Raumschiff und so bestimmte Elemente in dem Raumschiff, bis hin über, was ich wirklich sehr, sehr cool fand, war die Verwendung der kosmischen Energie. Julius hat es ja vorhin schon kurz erwähnt, jeder Eternal hat eine bestimmte Fähigkeit und das wird halt gesteuert von kosmischer Energie. Das wird hier dargestellt so in Form von, die beschwören irgendwie so goldene Fäden aus Licht irgendwie um sich herum auf. Also Angelina Jolies Athena kann zum Beispiel irgendwie Waffen entstehen lassen und solche Sachen. Das fand ich, sah so schön aus. Und dann hast du dazu natürlich auch noch eine Chloe Zhao, die dann viel an Originalschauplätzen dreht. Da ist nicht so viel irgendwie im Studio entstanden. Und selbst die Sachen, die am Computer entstanden sind, wie eben unsere Monster, selbst die fand ich, sahen tatsächlich echt ziemlich cool aus. Ja. Und so muss ich wirklich sagen, ich glaube, Eternals ist einer der schönsten Marvel-Filme, allein so vom optischen her, vom ich bin überwältigt im Kinofilm, den ich so seit langem gesehen habe.
Ja, es wird ja auch immer wieder gerne mal kritisiert und durchaus auch teilweise zu Recht, dass viele von diesen Marvel-Filmen halt so einen sehr einheitlichen Look haben. Also einen sehr glatt gebürsteten, der irgendwie jetzt nicht besonders viele ausgefallenen Farbspielereien zulässt. Da gibt es dann auch so Ausnahmen wie Thor 3 oder die Guardians-Filme oder sowas. Und jetzt zum Beispiel gerade Shang-Chi, da war das Finale halt ein sehr gutes Negativbeispiel dafür, wie es halt eben bei Marvel manchmal laufen kann, dass das dann halt eben so ein großer CGI-Brei irgendwie wird am Schluss leider. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Also es hebt sich sehr, 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 sehr positiv ab von vielen anderen. Gerade halt eben auch, dass halt so viel vor Ort gedreht wurde mit echtem Licht, mit natürlichem Licht, mit irgendwie mit Handkamera. Also ich glaube, es ist irgendwie zumindest bewusst das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass halt irgendwie eine Szene mit einer Handkamera gedreht wurde und nicht halt nur weil und das ist bestimmt halt eben auch so eine Note, die Chloe Zhao da halt eben mitbringt.
Ja, ich dachte auch, als vorher, dass es wieder ein bisschen PR gebrubbelt, als es vorher eben gesagt wurde, die drehen so viel an echten Schauplätzen, es wird ganz anders aussehen. Aber es trifft größtenteils wirklich zu. Also gerade sowas, diese wirklich weiten Landschaftspanoramen angeht. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, also es gibt wirklich so, die Geschichte, die erzählt wird, ist halt relativ episch und es spielt viel da auch rein. Also das die ganze visuelle Gestaltung, dieses große Figurenensemble, also halt wirklich irgendwie epische Ausmaße, kann man hier an dem Film wirklich mal sagen. Und ja, also dass man wirklich sieht, dass es einfach anders aussieht, wenn Sachen vor Ort filmen. Die haben wirklich richtig schöne und abwechslungsreiche Orte gefunden, wo sie einfach in echt eine Kamera hingestellt haben oder in der Hand gehalten haben. und das macht wirklich einiges her, tatsächlich. Ja. Also manchmal fällt es sogar schwer, sich auf die Leute vorne zu konzentrieren, weil das vor solchen schönen Hintergründen spielt. Auf der anderen Seite hat mich dann tatsächlich doch eher, also die Computereffekte haben mich deswegen vielleicht auch ein bisschen dann manchmal eher gestört. Also ich fand auch das Design von den Deviants nicht schön. Das war dann wieder so generisch, fand ich irgendwie. Die waren zwar, waren irgendwelche komischen Fädenmonster und so und weiß ich nicht.
Das hat man zumindest so ähnlich schon ein paar Mal gesehen.
Ja, irgendwie hat mich das nicht so vom Hocker gerissen. Die machen zwar noch ein bisschen was damit, dann ist es wieder vielleicht ein bisschen was anderes, aber trotzdem die meiste Zeit, dachte ich so. Und generell so die Action, also kommen wir wahrscheinlich sowieso jetzt noch dazu oder leiten jetzt einfach dahin über. Also grundsätzlich macht die auch Spaß, weil die viel daraus machen, dass die Leute eben die Eternals so unterschiedliche Fähigkeiten haben und dass sie sich schön ergänzt und da schöne Einfälle sind. Aber auch da so manchmal ist es dann doch so ein bisschen uninspiriert, fand ich. Zumal so der Look, also der fällt dann doch ganz schön ab, weil du hast eben diese Riesen, die haben diese so krasse Kräfte teilweise und das sieht manchmal dann doch, diese CGI-Künstlichkeit, die du bei Marvel oft hast und das ist gerade im Gegensatz zu dem ganzen anderen Look drumherum, was mich dann doch ein bisschen gestört hat.
Ja, das hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört. Also ich fand die Action tatsächlich überraschend gut. Und das ist jetzt, hört sich jetzt an, als wäre das irgendwie ein Diss gegen Chloe Zhao, aber es ist ein Lob, weil sie das halt eben, klar, dass sie Figuren gut kann, dass sie Dramatik und kleine Momente gut kann, ist natürlich völlig klar, wenn man sich ihre Filmografie anschaut, aber eben nicht, dass sie halt eben auch Action-Szenen gut kann. Und klar, da wird natürlich auch Stunt-Koordinatoren und das ganze Team und sowas eine wichtige Rolle gespielt haben, aber es ist halt eben, fand ich, auch ein wirklich guter Action-Film und nicht nur ein gutes Superhelden-Drama, wenn man so möchte. Und ich fand gerade Icarus da eine echte Wucht, weil das halt, er ist halt so, wie du vorhin schon gesagt hast, Bas, er ist quasi wirklich Superman, er kann fliegen.
Das wird ja im Film sogar gesagt.
Und er kann Laserstrahl aus seinen Augen schießen. Ja. Und da wird aber tatsächlich eine Menge draus gemacht. Also ich fand, er gibt dann so eine Szene, da sind sie in so einem Dschungelgebiet und da kämpft er gegen ein oder zwei Deviants und das hat wirklich eine echte, richtige Wucht und da wird auch so die Macht, die diese Figur Icarus hat und die Stärke, die so ein Deviant hat, eben hat, wird da halt wirklich wahnsinnig gut deutlich, wenn sie sich irgendwie gegenseitig durch die Luft schießen und er schießt seine Laserstrahlen und aber der hält irgendwie seinen Kopf fest, sodass er ihn nicht treffen kann und so. Ja. Also es hat wirklich dann echt sowas so wie bei Man of Steel eigentlich fast schon so. Also wo halt eben diese übermenschlichen Gegner, die halt aufeinandertreffen, auch ähnlich gut.
Ja, man hat schon Angst vor diesen Laserstrahlen auf jeden Fall. Ja. Aber gerade auch wenn er so wild durch die Luft fliegt, da denke ich mir jedes Mal, ach. Ja.
Und es gab halt eben aber auch noch, ich fand zum Beispiel auch Phastos ziemlich gut, der Tüftler Eternal sozusagen, der mit seinen Fähigkeiten halt irgendwelche Gegenstände bauen kann oder also eben dann das halt eben so ein bisschen nutzt, so wie, weiß ich, irgendwer hat das doch auch schon mal gemacht, irgendwo gab es das auch schon mal so ähnlich zu sehen. Ich suche gerade nach einem guten Vergleich. Also er kann sich dann zum Beispiel auch eben quasi So wie
Green Lantern.
So Green Lantern, ja. Genau, ein bisschen so wie Green Lantern quasi so, so irgendwelche Sachen bauen, so mit einfach nur mit Gedankenschnelle und halt irgendwelche so Blaster an den Händen, dann, mit denen er dann schießen kann. Makari haben wir schon drüber gesprochen, die halt super schnell flitzen kann, was aber hier finde ich auch nicht, also Flash bei DC, der läuft halt immer so ein bisschen albern, mit seinem komischen Schlag an den Arm und sowas, aber Makari fand ich zum Beispiel echt auch ziemlich gut umgesetzt,
man muss auch wirklich sagen, dass ihn auch, das sind ja wirklich sehr übermächtige Fähigkeiten, aber es fällt ihnen immer irgendwie was ein, wie sie es schaffen, dass das jetzt nicht, dass man jetzt nicht denkt, oh, mach doch einfach jetzt das, also renn doch jetzt da einfach da schnell und mach das, also das kriegen sie ganz gut hin.
Tatsächlich. Also hier muss ich mich jetzt tatsächlich auf Julius' Seite schlagen, weil die Action fand ich ja auch recht super und wie du schon richtig sagst, Julius, wenn man sich die Filmografie einer Chloe Zhao anguckt, ich kenne nicht alle ihre Filme, aber ich glaube, solche Action-Sequenzen hat sie noch nie in ihrem Leben inszeniert. Und jetzt irgendwie direkt dahin zu kommen und zu sagen so, okay, jetzt lasse ich mal hier Halbgötter gegen Monster kämpfen. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ich finde, es waren sehr schöne Action-Set-Pieces, auch sehr unterschiedliche Action-Set-Pieces, allein so auch von den Locations her. Es fängt ja dann da an irgendwie in London, dann sind wir irgendwann im Urwald, dann sind wir irgendwo nochmal wieder wo ganz anders. Mhm. Und das waren schon Sachen, wo ich echt auch viel meinen Spaß hatte und vor allen Dingen, wo man dann halt auch wirklich nochmal erkennt, oh, was können denn eigentlich diese Eternals alles so und wer kann vor allen Dingen was, und das finde ich ist hier gerade so in den Kämpfen nochmal klar geworden, was ich auch schön fand, wie man tatsächlich auch geschafft hat, so innerhalb dieser Kämpfe so die persönlichen Beziehungen zwischen einzelnen Eternals, so ich will jetzt nicht Liebesbeziehungen sagen, aber es wird zumindest auch so viel angedeutet über die Kämpfe und so, was sich dann natürlich auch später in den ruhigeren Szenen dann irgendwo widerspiegelt. Ja. Aber auch da muss ich sagen, klar, es ist jetzt nicht unbedingt so der krasse Actionfilm. Also das, glaube ich, muss man halt auch wissen, so es jagt jetzt nicht eine Actionsequenz die nächste. Ja. Dafür haben wir zu viele Charaktere, das funktioniert einfach nicht, sonst würden die sich die ganze Zeit nur in die Fresse hauen. aber so die Sachen, die dann waren, haben mir auch wahnsinnig gut gefallen. Auch der finale Kampf fand ich war was Schönes, was jetzt nicht so unbedingt so wieder so dieses übliche Marvel-Zeug
gewesen ist. Ja, das fand ich sich auch positiv hervorzuheben. Also generell so der ganze Ablauf war jetzt nicht, dass du, also irgendwann dann vielleicht, aber du wusstest jetzt, mir ging es zumindest so, fand ich jetzt nicht, wie sich das alles entwickelt und was jetzt genau als nächstes passiert. Das macht auch so ein bisschen den Reiz des Films aus. Dadurch, dass sie alle so krasse Fähigkeiten haben und was auch immer da jetzt genau passiert und das so epische Ausmaße hat alles, weiß man nicht, was jetzt unbedingt als nächstes passiert. Das hat gerade im Gegensatz zu anderen Marvel-Sachen und der typischen Struktur war das doch erfrischend. Und wie du sagst, also ich fand die Action ja auch nicht schlecht. Bei mir ist es dann eher so eine, brecht dann eher auf die Effekte wirklich runter. Also das mit den Fähigkeiten fand ich auch sehr, sehr, sehr schön, wie die kombiniert werden miteinander, dass man das so sieht. Ja gut,
ich gebe dir schon an einigen Stellen siehst du denn schon, dass es nicht mehr Richard Madden ist, der da irgendwie an Seilen hängt, sondern dass es ein Richard Madden-Pixel ist, der irgendwie durch die Gegend fliegt, aber ja,
das ist so manchmal, das reißt mich immer so, dass es heute immer noch so ist teilweise, reißt mich manchmal doch dann ein bisschen raus, aber nie so schlimm, wie gesagt, insgesamt hat mir das auch Spaß gemacht, auch wegen der Action, also ich würde auch nicht sagen, dass das schlechte Action ist.
Wir haben ja schon über Game of Thrones hier Andeutungen gemacht und dann dürfen wir natürlich die eine große Andeutung nicht vergessen, denn ich finde, dieser Film hört sich auch anders an, wenn wir nämlich zur Musik rübergehen. Und ich freue mich immer, wenn ich derjenige bin, der die Musik anspricht. dann heißt es nicht mal, du hast schon wieder den Soundtrack vergessen. Der Soundtrack ist hier ja tatsächlich auch von einem jemand, der sich gut mit Game of Thrones auskennt, nämlich, jetzt werde ich seinen Namen so krass falsch aussprechen, es sei denn, jemand von euch kennt ihn besser, Ramin Djawadi?
Würde ich sagen.
Auf jeden Fall der gute Mann, der mir seit Staffel 1 meinen Handy-Klingelton beschert hat, weil seit Staffel 1 ist das Game of Thrones-Intro mein Klingelton. Und er hat halt auch für Eternals die Musik gemacht. Und ich finde, da hat wahnsinnig gut gepasst. Also so auch ja. Von der Musik her, finde ich, hat sich das wirklich mal nach was anderem
angefühlt. Wenn man böse ist, kann man sagen, es war vielleicht auch dankbar, dadurch, dass er so verschiedene Setpieces hat und auch durch verschiedene Zeiten und so. Mhm. Also gerade da stach es immer so ein bisschen raus, wenn man wirklich diese Flashbacks hat in verschiedenen Epochen und so, da hast du wirklich Klänge, die gut dazu passen und dann hast du wirklich mal so gehört, ach, das klingt jetzt gar nicht so wie sonst in einem Marvel-Film. Eben, ja. So insgesamt wäre es mir dann jetzt nicht übermäßig positiv aufgefallen, aber es war schon, war auf jeden Fall einer der abwechslungsreicheren Marvel-Scores.
Ja, also es gab so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ach ja, es ist schön, also es ist immer schon mal sozusagen nicht nur so quasi so standardmäßige Blockbuster-Filmmusik, die irgendwie ihren Zweck erfüllt, aber ich muss es auch einfach nochmal hören, bevor ich mir da jetzt wirklich ein abschließendes Urteil zutraue. Was ich aber tatsächlich ein bisschen weniger gut gelungen fand, waren, es gibt ja auch, glaube ich, einige Einsätze von, wo halt so, naja, Popsongs im weiteren Sinne, also wie sagt man, nicht keine Filmmusik, sondern halt ein Soundtrack zum Einsatz kommt, wo halt eben Musikstücke erklingen, die es schon vorher gab. das ist aber auch immer so ein Thema, wo ich auch selber mich sofort wieder rausnehme, weil ich dann immer sage, ich habe davon einfach überhaupt keine Ahnung. Und außer dass bei Tarantino und bei James Gunn meistens irgendwie ziemlich gut passende Stücke sind, maße ich mir da normalerweise auch kein großes Urteil zu an. Wie ging euch das denn?
Ach, ich finde sowas, also hier hat es mich jetzt nicht so hart gestört, ehrlich gesagt. Ich bin immer eigentlich ganz happy, wenn man wirklich auch mal von dem Score abgeht und wirklich so ein bisschen auch Soundtrack-Mucke mit reinbringt. Ich glaube, es hat wirklich auch so ein James Gunn mit seinen grandiosen Soundtracks zu Guardians 1 und 2 halt irgendwo
die Masse ausgelöst. Zu hoch und die Masse dass, zu hoch, die Messlatte zu hochgelegt. Ja,
dass man jetzt da halt irgendwie was rein, so neuere Songs oder neuere in Anführungszeichen Songs irgendwie mit reinbringt. Ich finde, der Einzige, der es bei Marvel noch gut hingekriegt hat, war Taika Waititi mit dem Immigrant-Song von Led Zeppelin.
Ja, weil übrigens einer oder mehrere sehr gute Momente in Thor 3. Ich will ja nicht immer mehr sagen lassen, dass ich an dem Film alles schlecht finde.
Und weil da hatte ich damals zum Beispiel Angst, so, weil ich meine, Led Zeppelin ist ja die sind ja sehr miesepetrig, was so die Rechte angeht von ihren Songs. Und da dachte ich, oh, hoffentlich wird es nicht nur für den Trailer versaut und dann kommt es nie wieder. Und dann taucht es im Film gleich zweimal in sehr, sehr coolen Szenen auf. Ich mir gedacht habe, jawohl.
Ja.
Schön.
Schön.
Nee, da kann ich nichts hinzufügen. Ich fand das voll okay. Also hat mich jetzt auch nicht irgendwie rausgerissen.
Dann würde ich sagen, bevor wir uns in Spoilerwasser wagen, noch eine kurze Fazitrunde für alle da draußen, die sich sagen, okay, gut, ich habe den jetzt lange genug zugehört, aber Spoiler will ich jetzt nicht wissen. Deswegen, Julius, du hast die Filmstartskritik geschrieben, 3,5 Sterne, das wissen wir immerhin schon mal, kurzes Fazit.
Ich finde es halt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich finde es fast schade, dass es ein MCU-Film ist, weil alles, was daran MCU ist, die Elemente waren, die mich gestört haben, also der Humor würde ich jetzt mal darunter abspeichern und halt eben so diese Anspielungen auf die Zukunft, die Einbettung in das größere Ganze, die halt nicht immer so richtig elegant funktioniert hat. Und das ist besonders deswegen schade, weil es im Kern eigentlich so ein wirklich toller, mal berührender, mal mitreißender Superheldenfilm ist, der eigentlich wunderbar für sich stehen könnte, der dieses Ganze drumherum eigentlich gar nicht braucht. Und wie ich halt das Gefühl habe, sogar besser gewesen wäre ohne das Ganze drumherum.
Markus?
Abgesehen von dem Punkt kann ich da größtenteils zustimmen. Hast du deine Sterne gesagt? Gerade haben wir schon
3,5.
Ich würde an sich auch 3,5 geben, aber bessere 3,5 Sterne als Julius. Also es ist schon eine Tendenz zur 4, glaube ich. Ich hatte wirklich viel Spaß. Also die 2,5 Stunden habe ich auch kaum gemerkt, tatsächlich. Ja. Also es kam mir wirklich, wirklich wesentlich kürzer vor. Ja, also wenn ich was sagen würde, dann dass es vielleicht dann doch etwas zu überladen ist, also so gut wie mit den Figuren irgendwie gehaushaltet wird, so ein paar weniger wäre vielleicht ganz gut, dann hätten wir noch besser die Einzelnen kennengelernt, hätte es vielleicht noch besser funktioniert, sodass der Funke insgesamt noch nicht super übergesprungen ist. Bei der Action bin ich, wie gesagt, ein bisschen zwiespältig, aber insgesamt hatte ich Spaß und es ist ein schönes neues Kapitel im MCU und ich mochte eben auch die Einbettung, die für mich relativ dezente Einbettung ins MCU und das ist trotzdem abseits davon so eigenständig so gut funktioniert und deswegen sehr gute 3,5 Sterne.
Da ich sowohl Black Widow als auch Shang-Chi 3,5 gegeben habe, gebe ich Eternals jetzt einfach 4. Weil ich finde, von diesen Phase 4 Filmen bisher, es sind ja jetzt erstmal nur 3, ist das der mir trotz allem noch irgendwo am meisten im Gedächtnis, ich habe jetzt am Wochenende nochmal Black Widow geguckt Und mir ist nochmal wieder aufgefallen, so ja, es ist ein guter Film, aber er ist halt viel zu spät und liefert letztendlich trotzdem nichts Neues. Hm. Shang-Chi hat zwar Neues geliefert, aber gefühlt im altbekannten Gewand. Und das rechne ich eigentlich den Eternals hoch an, dass wir wirklich, es sieht toll aus, es fühlt sich einfach irgendwie ganz anders an. Und ich hatte da wirklich auch meine Freude daran, einfach diese Figuren zu erkunden und zu erfahren, wer die denn sind, so aus der Handschrift einer Chloe Zhao, die das jetzt dann hier auch noch wirklich in tolle Bilder packt und so. Deswegen wären es für mich gute 4 Sterne. Da ist natürlich immer Luft nach oben. So, ne? Da haben wir jetzt, glaube ich, hier auch lange genug drüber geredet. Und deswegen begeben wir uns jetzt ins Spoiler-Territorium. Also für alle da draußen, wir hören jetzt auf, freundlich zu sein. Wir machen euch jetzt quasi diesen Film kaputt, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt oder wenn euch Spoiler bei Marvel tendenziell komplett egal sind. Wir werden jetzt reden, was habe ich mir überlegt? Wir reden natürlich erstmal über die 2 Post-Credit-Scenes. Mhm. Wir reden über das Ende an sich und was vielleicht so ein bisschen unsere Vermutungen sind, wie es mit den Eternals weitergeht. Weil ich brauche so ein bisschen euer Input, weil ich will noch ein Video diese Woche machen zur Zukunft der Eternals.
Gott, wenn du schon unseren Input brauchst, dann ist schon ernst.
Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Ich will sie jetzt hier bei euch einfach mal gegenchecken.
Brainstorm, ihr seid genau, quasi live dabei.
Ihr seid live dabei bei meinem Brainstorming. Aber wir fangen mit der Post-Credit-Scene an. Also es gibt 2, natürlich die Mid-Credit-Scene und die Post-Credit-Scene.
Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, weil ich habe die nämlich gar nicht gesehen.
Ja, wir möchten jetzt alleine reden,
Sebastian. Weil in meiner Pressevorführung, die war noch ein bisschen früher als eure. Das war extra eine sehr frühe Pressevorführung wegen Interviews und so. Mhm. Und da haben sie tatsächlich auch schon vorher gesagt und war dann natürlich auch der Fall, der hat quasi mit Beginn der Credits hat der Film halt aufgehört.
Ja, okay.
Und ich habe tatsächlich beide Post-Credits-Szenen nicht gesehen und habe auch bisher zwar schon so ein bisschen was gehört, aber ich bin noch völlig unbefangen und bin sehr gespannt, was ich mir jetzt
erzählt. Müssen wir auf die Unterstützung von Julius verzichten.
Also dann, wir haben in der ersten mit Credits-Szene haben wir die 3 Eternals, Thena, Druig und Makkari, die ja in ihrem Raumschiff da jetzt losgeflogen sind, um andere Eternals zu finden und denen quasi zu sagen, was wirklich so der Plan der ganzen, der Celestials ist.
Ja.
Und während sie halt fröhlich durchs Weltall fliegen, schimmert es auf einmal so teleportartig in einem ihrer Gänge. Und da dachte ich schon, oh Gott, ist das jetzt irgendwie Multiverse? Kommt jetzt Doctor Strange oder irgendwie was? Nein, ein nicht wirklich gut animierter.
Ja, muss man so sagen.
Pip the Troll taucht auf, also Pip der Troll mit dem klassischen Bierkrug in der Hand, der rumkrakeelt und rum
schön schreit. Gesprochen, aber immerhin von Patton Oswalt im
genau,
Original. Spence, das ging auch Queens und
genau. Und dann dachte ich jetzt so, oh, weil man kennt, wenn man sich so ein bisschen mit den Comics auskennt, Pip the Troll ist ja eigentlich so der Weggefährte von Adam Warlock, der ja jetzt vor kurzem auch schon gecastet wurde mit Will Poulter, der ja dann in Guardians 3 kommen wird. So. Und der wurde ja auch schon in Guardians 2 angeteasert. Aber denkste, Pustekuchen. Nämlich auf Pip the Troll läuft eine andere Figur ins Bild, nämlich Star Fox.
Genau.
Eros. Gespielt von ehemaligen One Direction Harry Styles.
Hier musst du dann später noch so laut Gekreische einführen an dieser Stelle, bitte.
Genau, also ja, und dieser Eros, da wird dann auch noch direkt erzählt, ja, das ist der Bruder von Thanos. Oh, und ja, das ist dann irgendwie so seine das Story. Und das ist so quasi dann auch so diese Mid-Credit-Scene.
Ja.
Und
das ist ja interessant, oder? Weil das bedeutet dann ja das, was ja irgendwie nicht so richtig klar war, dass Thanos im MCU tatsächlich auch ein Eternal ist, oder? Oder was? Oder wird dann über das Verhältnis von Star Fox zu den Eternals, die da in diesem Raumschiff sind, gar nichts weiter gesagt?
Also es wird schon gesagt, dass Star Fox auch ein Eternal ist.
Ja. Und auch wird auch als Thanos Bruder vorgestellt.
Genau, und er wird auch als Thanos. Ich frage mich halt nur, ob sie sich jetzt mit dieser Offenbarung so ein bisschen so ein Eigentor geschossen haben, wenn sie halt, weil Thanos ist ja halb Deviant, halb Eternal.
In den Comics.
In den Comics, weil er hat ja diese, weil eigentlich sind ja alle Eternals Model-Götter und schön und
selber sagen, dass Thanos nicht schön ist.
Und Thanos ist auf seine Art und Weise schön, aber ist natürlich mit seiner Hautfarbe und seinem Gesicht und so, ist halt was anderes. Und das würde ja dann theoretisch bedeuten, wenn man diese Richtung einschlägt, dann gilt ja eigentlich die Entschuldigung der Eternals nicht mehr, dass sie bei ihm nicht eingegriffen haben. Weil selbst wenn er nur halb deviant ist, hätten sie ja vielleicht trotzdem irgendwie.
Genau genommen ist das mit dem Eingreifen ja sowieso so ein bisschen schwammig. Also,
ja.
Aber
ja, vielleicht ist es halt auch irgendwie, wird es im Film dann irgendwie anders erklärt, dass es vielleicht einfach ist, dass er quasi auch eine Art Mutant ist oder sowas und mit den Deviants nicht zu tun. Vor allem die Deviants sind ja hier wirklich quasi Tiere.
Ja.
Und es hieße ja, dass irgendwie entweder die Mutter oder der Vater von Thanos irgendwie Sex mit einem tierähnlichen.
Ja, ist halt die Frage, ob die sich halt, wir spoilern ja jetzt sowieso, ob die sich halt so schon auch, die entwickeln sich ja weiter in dem Film.
Ja.
Ob die sich halt auch an anderer Stelle schon mal so weiterentwickelt haben zum Beispiel. Die werden ja dann schon sehr humanoid irgendwie.
Ja. Naja, und ich meine, wir sind ja auch an diesem Punkt, wo wir ja dann auch wissen, dass die Eternals ja auch nur modifizierte Androiden eigentlich sind.
Genau,
ja.
Wie ist das dann überhaupt? Können die überhaupt Kinder haben? Also wenn dann
theoretisch glaube ich wahrscheinlich.
Wir erfahren es in dem Film glaube ich nicht so richtig. Ich meine, der eine hat ein Kind, der
hat ja
Homosexuelle tatsächlich. Ja. Es gibt eine homosexuelle Figur,
ja, einen homosexuellen Helden. Adoptiert haben.
Und die genau und der ist natürlich adoptiert. Sonst erfährt man das in dem.
Ja, aber wie kann dann überhaupt ein Eternal der Bruder von dem anderen sein? Und vor allem
wie gesagt, in den Comics können sie halt Kinder haben, aber hier dadurch, dass dieser Film ja jetzt eigentlich sagt, okay, die Celestials haben die ja so roboterartig oder Klone, keine Ahnung, was sie denn am Ende sind, also vielleicht haben sie die Möglichkeit, man weiß es nicht.
Ja, gute Frage. Zumal, aber ich fand ja tatsächlich auch den ganzen Auftritt irgendwie, um jetzt mal so ein bisschen qualitativ dahin zu kommen, so ein bisschen befremdlich auch. Also so gerne, ich finde Harry Styles eigentlich ganz cool, inzwischen zumindest. Aber irgendwie in dem Moment, also es wirkte auch alles nicht so ernst gemeint, tatsächlich. Also auch durch diese Pip-Vorstellung. Ich weiß gar nicht, ob er wirkte so, als würde das alles gar nicht stimmen, was die über ihn erzählen, fand ich.
Naja, und ich glaube, das war aber auch bewusst so gemacht. Ja,
es war halt witzig gemeint wahrscheinlich, aber wie gesagt, es wirkte auch so ein bisschen so, als wäre er so ein bisschen Aufschneider und die Hälfte von dem stimmt gar nicht, was sie da erzählen.
Na, ist er ja auch.
Star Fox in den
Comics ist ja auch so ein Lebemann.
Aber vielleicht stimmt das deswegen auch in der MCU-Version, vielleicht ist das ja gar nicht Thanos' Bruder und die haben es nur erzählt.
Ja,
gut, also, das kann weiß ich nicht, in den Comics ist es natürlich so, aber wer weiß. Aber mir hat in dem Moment tatsächlich so ein bisschen einfach nur noch gefehlt, dass da Watermelon Sugar High im Hintergrund war. Im Grunde war das Harry Styles, der kam.
Also ja,
der
na klar, hat, absolut.
Er war mir ein bisschen zu sehr Harry Styles in der Rolle.
Er fängt auch irgendwie sofort an, mit Fina zu flirten.
Ja, total.
Und
ich bin
halt auch gespannt, inwieweit sie ihn jetzt dann einbauen werden, weil ich habe jetzt tatsächlich dann schon mal recherchiert, inwieweit man Star Fox jetzt irgendwie benutzen könnte. Und die schlüssigste Sache, die ich gefunden habe, ist, ihn einfach in die She-Hulk-Serie zu packen, weil er wurde tatsächlich, weil seine besondere Fähigkeit ist, er kann irgendwie deine Glückshormone beeinflussen. Also er kann dich quasi, so alle Leute um ihn herum sind gleich ein bisschen fröhlicher.
Also so wie der echte Harry Styles. Einfach.
Genau, ja, richtig. Und es wird ihm ja in den Comics tatsächlich vorgeworfen, durch seine Fähigkeiten eine Frau dazu gebracht haben, mit ihm Sex zu haben.
Okay.
Und seine Anwältin ist dann Jennifer Walters, a.k.a. She-Hulk. Okay. Das heißt, man könnte ihn da gut rein, weil klar, man könnte ihn dann irgendwo noch vielleicht bei Guardians of the Galaxy mit reinpacken, weil ich gehe mal davon aus, du wirst sicherlich auch irgendwie versuchen, Pip the Troll und Adam Warlock zusammenzubringen. Aber ich habe so das Gefühl, er wird nie mehr als nur so eine witzige Nebenfigur im MCU sein. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt Star Fox the Movie bekommen oder irgendwie.
Ja, das vielleicht nicht, aber ich würde
dafür dann jemanden wie Harry Styles verpflichten.
Ich wollte gerade auch sagen, und ich würde es fast auch ein bisschen befremdlich finden, also wenn es in den Comics aber so ist, dass du wirklich so eine kosmische Figur hast und die dann jetzt einfach in den Gerichtssaal zu stecken, wäre ja auch ein bisschen
aber
blöd.
Aber warum nicht? Ich meine, gehen wir mal davon aus, Harry Styles einfach irgendwie Marvel-Fan und die haben gesagt, Mensch, hast du nicht Bock? So, wie, ist jetzt keine große Rolle, aber wir können das hier und da noch ein bisschen ausbauen.
Ja.
So, ich meine, warum macht denn Daniel Craig den Stormtrooper bei das Erwachen der Macht oder irgendwie sowas?
Aber ist denn da irgendwie dann noch sowas von wegen Harry Styles oder Star Fox Will Return?
Nein, es gibt nur The Eternals. Okay. Eternals Will Return, aber eher nicht. Deswegen kann ich mir bei dem fast eher vorstellen, dass man irgendwie ihn da vielleicht jetzt so in diese Gruppe mitpackt und gerade diese Vierergruppe, dann könnte ich mir vorstellen, dass die wirklich dann bei den Guardians irgendwo nochmal mit auftauchen werden.
Ja, da würde es eher passen. Wie gesagt, wenn er jetzt von dem Punkt jetzt, wenn er jetzt von dem Punkt direkt irgendwie in der She-Hulk-Serie landen würde.
Ja, okay, klar.
Aber gibt es ja noch irgendwie so eine große Avengers, Secret Wars, Schieß mich tot, Storyline, wo Star Fox auftritt? Weißt du das zufällig, Sebastian?
Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also er hat zwar auch immer mal irgendwie mit Skrull und Kree zu tun, so, aber da habe ich jetzt erstmal nichts weiter gefunden. Deswegen.
Wir werden wahrscheinlich relativ schnell damit, denke ich mal, auch dann zumindest mal Andeutungen machen, wo diese Reise hingeht, weil gerade wenn es halt eben so eine Personalie ist.
Klar, absolut. Vor allem, ich meine, damit eröffnet sich, glaube ich, Marvel. Also wenn sie irgendwann wirklich sagen, so hier, Harry Styles, Marvel, also wenn das dann groß und offiziell wird, also allein die ganzen Harry Styles-Fans, das wäre ja zumindest für die ein Grund zu sagen, so vielleicht, ich habe noch nie einen Marvel-Film, aber allein dafür gucke ich mir das an.
So ja, das ist ja tatsächlich auch so groß, dass manche schon, also auch Presseleute einfach danach drauf losgetwittert haben, das einfach verraten haben tatsächlich mal. Also selbst von großen Magazinen.
Presseleute.
Und das ist schon, das sagt, glaube ich, dann auch schon einiges aus. Auf jeden Fall kannst du von dem Punkt jetzt viel mit der Figur machen, wie es so Post-Credit-Szenen typisch ist. Das ist alles offen im Grunde.
So, was uns zur zweiten Post-Credit-Szene bringt, wir sehen Kit Harington, Dane Whitman, in seinem Büro und er hat eine große, längliche Kiste zugeschickt
bekommen. Was kann da wohl drin sein?
Auf der das Wappen drauf ist, was auch auf seinem kleinen Wappenring ist. Und
auch übrigens im Abspann beim Namen Kit Harington. Da war ich ganz stolz, als ich das gesehen habe und da dachte ich, jetzt kommt es in der Post-Credit-Szene sowieso, naja, gut.
Und dann öffnet er diese Kiste und darin ist ein schwarzes Schwert einbandagiert so in so. Und dann, was ich ganz cool fand, er geht dann kurz so mit der Hand ran und du siehst so, als wenn das, als wenn irgendwas auf diesem Schwert so lebendig wäre. Also es sah so ein bisschen fast so aus wie wie dieses Symbiontenzeug von Venom. dieses Ebony Blade ist ja verflucht, also und dann will er es nehmen und dann kommt aus dem Off. Und das ist, glaube ich, die viel spannendere Frage, die sich dann stellen wird. Es kommt nämlich aus dem Off eine Stimme, die irgendwie sagst du so nach dem Motto, bist du dir sicher, dass du das machen willst?
Ja.
Und hier ist natürlich eher die Frage, weil den Whitman. Die
Stimme klang für mich sehr vertraut tatsächlich.
Ja, und deswegen, da würde ich jetzt nämlich gerne, weil ich habe Rätsel die ganze Zeit, wer diese Stimme sei. Und diese Dane Whitman-Story ist klar. Jetzt ist da natürlich auch nur wieder die Frage, okay, hat Marvel die Eier in der Hose, einen Solo-Film rauszubringen über einen Typen, der eigentlich irgendwie wie so ein Ritter durch die Gegend läuft.
Wenn Kit Harington unter dem Helm steckt.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann wieder mit seinem Game of Thrones typischen Pelzmantel und so
rumläuft. Vielleicht spielt dann noch seine Frau mit hier, diese Rose Leslie, und sie sagt ihm dann auch, you know nothing, Dane Whitman.
Das wäre so gut.
Und wen hast du denn da in dieser Stimme gehört? Ja,
vielleicht erzähle ich auch.
Ganz häufig habe ich halt von Leuten gehört, das wäre Mahershala Ali.
Hat klang für mich total
dass danach. Dass das jetzt denn quasi irgendwie so, dieses, okay, Dane Whitman wird irgendwie eine Rolle spielen
ich
für Blade.
Ich will auch behaupten, dass ich den erkannt habe. Also vielleicht erzähle ich auch Quatsch total, aber ich bin einfach, also er hat eine sehr markante Stimme und ich bin der Meinung, ihn auch rauszuhören zu haben, dass das halt Blade ist, der aus dem Off irgendwie spricht. Und es wird ja auch langsam Zeit, die haben so lange Zeit schon angekündigt, dass er ihn spielt in einem neuen Blade-Film. Und wenn du den da irgendwie einführst. Und deswegen habe ich mir auch tatsächlich zu der Figur dann doch auch noch mal ein bisschen was durchgelesen, also zu Black Knight und so. So direkte Verknüpfungspunkte mit Blade gab es da nicht. Aber es gibt halt und es gibt vor allem die Storyline, dass er ja lange einen Fake-Ebony Blade hatte und das wohl von Dracula ihm untergejubelt wurde. Und das passt ja wiederum, also von der Marvel-Version von Dracula. Und das passt ja wiederum dann zu Blade. Da hättest du gar
irgendwie. Und ich glaube, sie sind zumindest für eine Zeit lang mal in einem britischen Superhelden-Team zusammen. Warum auch immer Blade auf einmal in britischen, aber es ist halt noch so Captain Britain und ich glaube eine Figur, die Excalibur heißt, wahrscheinlich das Excalibur-Schwert schwingt, würde ich jetzt mal vermuten, ganz, ganz gewagte These.
Wo Ebony Blade schon fast wie Excalibur
ist. Ja, und noch irgendwie so zwei, drei andere und ich meine, das wäre zumindest eine Verbindung. Ja. Tatsächlich hätte ich jetzt aber auch am ehesten, wo wir jetzt gerade so drüber gesprochen haben, was macht du mit dieser Figur Dane Whitman, Black Knight als nächstes? Irgendwie wäre jetzt mein Instinkt auch gewesen, ihn da so in diese Ecke mit Blade zu stecken. Und jetzt nicht, weil beide Schwerter haben unbedingt. Vielleicht ist das aber auch irgendwie die visuelle Verbindung oder so, keine Ahnung. Nee, aber irgendwie passt das auch am ehesten, finde ich, in diese, weil wir haben ja schon so ein paar Mal die Spekulation gewagt, dass mit Blade und vielleicht zum Moon Knight und dann gibt es noch dieses Werwolf-Ding, was da irgendwie in Entwicklung ist, dass man da so ein bisschen so eine Horror- oder Fantasy-Horror-thematische Ecke so ein bisschen aufmacht im MCU. Und da würde natürlich so eine Figur wie Black Knight, wo es halt auch irgendwie um Flüche und Zauberei und irgendwelche Schwerter und sowas halt geht, auch vielleicht am ehesten einfach noch reinpassen.
Dann war das wahrscheinlich wirklich der Mahershala.
Ja, ne? Also wie gesagt, also es würde ja durchaus Sinn machen, irgendwie diese Richtung einzuschlagen.
Bis der Podcast hier rauskommt, wurde es bestimmt schon längst enthüllt.
Wahrscheinlich.
Offiziell, aber so, jetzt sind wir noch ganz schlau.
Also wenn ihr es nachher dann am Donnerstag schon wisst, dann lasst es uns wissen. Bin ich mal gespannt. So. Vor allen Dingen, wie gesagt, wie sie überhaupt mit dieser Figur an sich dann umgehen, weil ich würde es halt schon cool finden, wenn wir dann auch wirklich Rückblenden haben, wo wir einfach mal an den Hof von König Arthur zurückkehren nach Camelot und Merlin taucht auf und weil irgendwie musst du ja auch so ein bisschen erklären, was hat es jetzt mit diesem Black Knight auf sich? Warum ist sein Schwert verflucht? Was ist das für ein Fluch? Und das wäre auf jeden Fall auch mal eine neue Richtung, die wir so noch nicht hatten.
Solange Kit Harington auch seine Vorfahren spielt, nehme ich das gern.
Ja. Nein, aber du kannst ja einfach aus hier, Sean Bean.
Holen wir einfach schlecht.
Irgendwie zurück.
Das wäre auch voll gut, ja.
Obwohl eigentlich, ne, aber gut. Das passt, machen wir jetzt nicht auf.
Hätte sich auch noch irgendwelche Game of Thrones Spoiler.
Ja, genau.
Sorry. Was mich ja noch interessieren würde, das ist ja ganz witzig, ich glaube, Black Knight hat in den Comics zwischendurch so eine Art Laserschwert, weil er dann das Schwert, das Ebony Blade zwischendurch nicht mehr haben will, weil es halt eben verflucht ist. Dann macht er sich ein Laserschwert, wo es immerhin ginge, weil das derselbe Konzern ist, zu dem beides gehört.
Könnten und die gleichen Soundeffekte
machen. Genau, und sein Pferd heißt Aragorn, wie aus Herr der Ringe. Mhm. Und er baut sich, also der ist irgendwie, zumindest die frühe Version von der Figur, die baut sich so quasi so eine Art Pegasus selbst.
Ja, ja.
So, weiß ich, wie man das macht, so vielleicht ein Pferd und dann macht man so zwei
Flügel dran.
mit
Kleber, ja.
Genau, und ob dieses Pferd dann Aragorn heißen dürfte, würde mich sehr interessieren. Ob das in einem Disney-Film ginge oder ob da die Rechte irgendwie bei Warner oder den Tolkien-Erben liegen.
Dann habe ich jetzt nur noch eine Frage. Ist Icarus wirklich tot oder nicht? Weil am Ende des Films sehen wir ja Icarus, wie er irgendwie sagt, ja, okay, gut, ich lasse euch jetzt hier in Ruhe, weil wir sind ja schon im Spoiler-Territorium. Ja. Er ist ja quasi so eigentlich so der Hauptbösewicht, möchte ich ihn nicht mal nennen, weil er folgt ja zumindest seiner Programmierung, während die anderen sagen, nein, wir stellen uns gegen die Celestials. Mhm. Und daraufhin, ja, fliegt er gen Sonne.
Wie der echte, in Anführungszeichen,
Icarus. Ja, genau. Und aber wo ich mir auch denke, selbst wenn er stirbt, wir haben ja schon im Film gesehen, dass es die Celestials, haben wir eine Reihe von denen. Also theoretisch könnte man Richard Madden in irgendeinem nächsten Film halt auch wieder zurückbringen und sagen, hier, da ist er wieder.
Man muss sowieso erstmal wissen, ob ihn sowas überhaupt tötet. Keine Ahnung. Also
ich würde sagen, ja, weil es passt halt eigentlich in die, also klar, es gibt auf jeden Fall genug Hintertürchen, wie man sich da irgendwie wieder rauskommt, aber es passt halt einfach in die Entwicklung der Figur. Es ist wieder so ein Moment, wo man sagen könnte, ja, aber man sieht ja nicht genau, wie er stirbt und es gibt ja diese, die könnten, ja, sind ja sowieso nur Roboter.
Ist nochmal eine Linkskurve geflogen.
Und dann gibt es ja irgendwie noch eine Sicherheitskopie auf den Celestial-Servern und dann können sie
in
einfach
der Matrix.
aber ich glaube, alles andere, es wäre halt irgendwie, eigentlich wäre es genauso verlogen, wie wenn man halt irgendwie.
Ja, also genau davon mal von der reinen Machbarkeit abgesehen, ich würde es auch, also das würde den Moment und die ganze Entwicklung und den Film insgesamt total schmälern, wenn man ihn einfach zurückbringen würde. Also ich hoffe, er ist tot. Ja. Also ich hoffe, nee, es war einfach ein schöner Schlusspunkt für die Figur und es wäre schon ein bisschen blöd, wenn sie die einfach zurückbringen würden.
Ja, das ist überhaupt ein guter Stichpunkt. Vielleicht können wir da noch kurz 5 Minuten drüber reden, weil jetzt haben wir das halt aus Spoilergründen
jetzt ist auch egal.
Natürlich komplett vermieden. Auch eine wirklich der überraschenden und sehr guten Elemente an dem Film, finde ich, wie der eigentlich quasi die ganze Zeit ohne einen echten Bösewicht auskommt. Vor allem, wenn man ja wieder denkt, okay, man hat ja vorher schon hier gehört, dass irgendwie dieser Crow der ist, natürlich ist das der Bösewicht, klar, und das ist dann aber tatsächlich so, dass der, eigentlich spielt der kaum eine Rolle die ganze Zeit, der wird immer mal wieder so ein bisschen sogar so ein bisschen in Stellung gebracht und dann gibt es so am Schluss den großen Moment, wo okay, jetzt wünscht er sich nochmal groß ein und bringt irgendwie alles durcheinander.
Aber nö.
Zack, zack. Mhm. Aus, die Maus. Ja. Ich weiß nicht, das kann man sicherlich auch, man kann das auch schlecht finden, glaube ich, und man kann, und da würde ich sofort, würde ich auch niemanden irgendwie mit irgendwie jetzt mit niemandem eine große Diskussion drüber anfangen, wenn man halt eben sagt, das ist doch komplett irgendwie bewusst auf die falsche Fährte geführt und
ich
so.
Schon.
Aber ich fand das tatsächlich, ich muss sagen, mir hat das echt gefallen, genau, ja. Und das war halt, ist halt eines von vielen Elementen, wo der Film halt sich eben anders entwickelt oder anders abläuft, als man irgendwie gerade bei Marvel, gerade bei Superheldenfilmen sonst erwarten würde.
Ja, ich finde das auch schön erzählt und das gibt einfach der ganzen, dem ganzen Konflikt am Ende noch ein bisschen mehr Gewicht, dass einfach einer von ihnen dann sich quasi gegen sie stellt und auch noch der Mächtigste im Grunde, das hat dem Show dann irgendwie so wirklich noch ein bisschen mehr Wucht verliehen für mich, auch emotional. Und ich fand das auch super passend, dass es nicht so ein klassischer Bösewicht war. Und man ihn ja auch irgendwie verstehen konnte in seiner ganzen Motivation. Und das kam auch nicht komplett aus dem Nichts. Ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen gefragt, habe es dann am Anfang noch gedacht, das ist halt die Figur. Er ist halt immer so ein bisschen distanziert von allem. Er wirkt recht kühl schon die ganze Zeit. Und am Ende ist das wahrscheinlich, also hat das spielt das auch schon rein. Also ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt Richard Madden war, der keinen Bock hatte, diesen Schauspieler. Ich glaube einfach, das passt ganz gut. Deswegen fand ich das wirklich eine schöne Entwicklung.
Das ist ja, glaube ich, auch diese Neil Gaiman-Storyline zu den Eternals, wo auch diese ganze Geschichte kommt, dass sie ja quasi von den Celestials irgendwie programmiert worden sind und so. Aber um auf die Crow-Geschichte mal zurückzukommen, nicht der Typ mit der Pandamaske.
Wolltest du euch nicht sagen.
Sondern der andere hier. Was ich hier ein bisschen schade fand, war, dass ich finde, da war so ein bisschen verspieltes Potenzial. Weil wir haben ja diesen Crow, der durch das Töten bestimmter Eternals ja deren Fähigkeiten aufsaugt.
Ja.
Und ja, scheinbar irgendwie, keine Ahnung, auch so ein bisschen so die deren Psyche oder so.
Zumindest hatte ich
zum Schluss so, gerade weil er ja dann auch, sein letztes Opfer war ja dann irgendwie Gilgamesh. Und Gilgamesh und Thena haben ja zumindest so ein bisschen so eine Art Beziehung. Und es ist ja dann auch Thena, die am Ende gegen Crow kämpft. Und wo ich mir gedacht hätte, okay, hier hätte man vielleicht so dieses Element so Dr. Jekyll, Mr. Hyde-mäßig irgendwie ausspielen können. Vielleicht wäre es auch schon wieder zu viel des Guten gewesen. Vielleicht denke ich da auch schon wieder zu sehr in Richtung Comics, wo die beiden ja wirklich so ein bisschen so eine Romeo und Julia ähnliche Beziehung hatten. Aber in den Comics sind die Deviants ja auch denkende Wesen. Mhm. Also die sind, abgesehen davon, dass sie halt, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, hässlicher aussehen als die Eternals und sich ja an den Comics, sind sie ja aus dem gleichen Experiment entstanden. Und die Eternals sind dann halt zu Göttern aufgestiegen und die Deviants sind unter die Erde gekrochen.
Also zu den Teufeln geworden.
Genau. Und da gibt es ja dann aber in den Comics diese Beziehung zwischen Thena und Crow auch. Und die hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, wir machen das jetzt mal, dann haben wir das zumindest mal angedeutet. Mhm. Aber ich finde, dann hätte man es auch lassen können, weil dann die Deviants einfach nur so als Monster hätten für mich dann gereicht, wenn du dann zusätzlich noch diese ganze Story damit hast, dass du so jemanden wie Icarus hast und ja auch so ein bisschen Sprite, über die haben wir noch gar nicht heute gesprochen, irgendwie, dass ja diese jung gebliebene Peter Pan-artige Figur, ein junges Mädchen, die einfach nicht altert und sie leidet natürlich, da muss ich ein bisschen an Interview mit einem Vampir denken, weil sie altert nicht und sie würde halt trotzdem aber gerne irgendwie auch eine Beziehung eingehen, aber sie ist halt ein Kind, sie darf keinen Alkohol trinken, kann keinen Sex haben.
7000 Jahre altes Kind.
Genau, und das fand ich ja auch ein cooler Aspekt einfach und sie schlägt sich ja dann auch so ein bisschen mehr auf die Seite von Icarus, natürlich auch noch aus anderen emotionaleren Gründen, was ich echt cool fand. Aber ich glaube, vielleicht hätte man die Deviants wirklich einfach Monster sein lassen können und nicht noch so, okay, die entwickeln sich jetzt auch irgendwo noch weiter.
Ich fand das gerade schön. Wie gesagt, gerade weil ich auch das Design von den Monstern irgendwie ein bisschen generisch fand, fand ich dann eigentlich schön, dass sie doch noch so einen Dreh bekommen haben. Also, dass man wirklich dann am Ende dachte, wer ist jetzt eigentlich böse und wer nicht. Also, das fand ich gerade ein schönes Element. Es kommt natürlich relativ kurz, Aber es hat so zusammen, also im Zusammenspiel mit Icarus Entwicklung gut funktioniert. Mhm. Deswegen fand ich das eigentlich echt ganz, ganz cool, dass sie es so gemacht haben. Und fand es dann aber auch gut, dass er dann, also ich hätte das nicht mehr gebraucht. Es war okay, ja, dass sie den dann noch gleich wieder.
Vielleicht hätte man da irgendwie sowas, gerade weil ja Athena auch diejenige ist, die halt an dieser Mardviri Krankheit leidet, mhm, dass sie halt sozusagen dann, keine Ahnung, gegen Gilgamesh kämpfen muss, dass man das wie so eine Art psychisches Duell quasi, ja, als echten Kampf auf der Leinwand, weil halt sozusagen ja Kro auch gerade Gilgamesh absorbiert hat. Also man, aber das wäre dann halt auch einfach wahrscheinlich zu viel gewesen. Vielleicht gab es sogar Überlegungen in dieser Hinsicht oder so, und dann ist es halt aber, hätte natürlich beim Finale nochmal 10 Minuten mehr gekostet oder so. Das wäre dann auch einfach zu viel gewesen. Aber trotzdem, ich glaube, man kann durchaus sagen, wenn man kritisiert daran, dass die Deviants halt eben dass dann da nicht schlussendlich nicht genug draus gemacht wird, da kann man durchaus so sehen, würde ich auch sagen. Also ich fand es, glaube ich, auch echt gut so, wie es halt gelöst wurde, dass sie halt diese Tiere waren, eigentlich so mehr oder weniger so tierähnliche oder zumindest so quasi nicht denkende Wesen, und die dann halt aber irgendwie auch so eine Evolution durchlaufen, die aber im Prinzip nicht mehr als Störfeuer sind im ganzen Film, die halt irgendwie so ein bisschen die Handlung in Gang bringen, immer mal wieder so reinfunken, aber eigentlich nicht die großen Bösewichter sind, wie man halt eben hätte glauben können. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es im Endeffekt auch eine ganz gute Lösung so.
Ja. Gut. Ich glaube. Dann, ach so, nee, meine Frage noch. Glaubt ihr, wir werden einen Eternals 2 bekommen? Oder ist es eher was, wo man sagt, naja, okay, die Figuren werden einfach in verschiedenen anderen Filmen auftauchen? Thor 4, Guardians 3, The Marvels, irgendwie sowas, oder seht ihr da noch irgendwie?
Die Antwort ist ja. Also die werden wahrscheinlich, wie auch bei vielen anderen Figuren, die werden bestimmt jetzt erstmal noch woanders auftauchen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Irgendwann wird es aber bestimmt auch noch mal einen Eternals-Film geben, glaube ich. Also wie wir auch schon bei Post-Credits gesagt haben, es ist so aufgebaut und das Universum funktioniert generell so, dass du jetzt im Grunde alles mit denen machen kannst. Mhm. Aber dass ich denke, so wäre was Naheliegendes, was man machen könnte mit ihnen.
Also ich glaube, es kommt bestimmt zumindest ein Teil darauf an, wie erfolgreich dieser Film schlussendlich wird. Also, dass die Kritiken relativ oder für Marvel-Verhältnisse echt sehr gespalten sind. Mhm. Ich glaube auch deutlich mehr, als sie sich erhofft haben. Sie haben sich bestimmt nicht Chloe Zhao jetzt für diesen Film geschnappt, die zweifache Oscar-Preisträgerin, damit die jetzt hier den umstrittensten Marvel-Film aller
war
Zeiten.
Sie ja da noch nicht. War sie ja da noch nicht,
als
sie
sich gut, aber das hat sie sich ja schon angedeutet. Ja. Also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, das wird sicherlich niemand bei Marvel jemals so sagen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die da schon so ein bisschen ernüchtert sind von der Rezeption. Je nachdem, wie sich das entwickelt, kann ja auch noch sein, dass das irgendwie beim Publikum wahnsinnig gut ankommt und alle, bis auf halt die ersten Kritikerstimmen, halt komplett begeistert sind. Von daher könnte ich mir auch schon noch vorstellen, dass sie sich da schon auch die Option noch ein bisschen offen halten. Und ich glaube, man kann es tatsächlich, so wie du meintest, Sebastian, sehr gut auch so lösen, dass man die Figuren in verschiedene andere Filme verteilt und da sozusagen das dann weiterführt. Die einzige Sache, die so ein bisschen dagegen spricht, ist tatsächlich das letzte Szene, bevor der Abspann, also die ich auch noch gesehen habe, wo er dann Cersei, glaube ich, das ist nur Cersei, ja, ne? Cersei wird quasi von Arishem, dem Anführer der Celestials, entführt.
Das sind, glaube ich, drei Leute, oder?
Ja, wer ist es denn noch? Genau,
es wird nur sie. Sie ist doch gerade unterwegs mit Dane.
Ja, aber als sie dann da oben sind, sind da nicht noch mehr dabei dann?
Na, oben im Raumschiff sind ja drei Leute.
Nee, aber oben im Weltall
vor. Das haben doch auch noch mehr überlebt. Das sind ja nicht nur.
Also naja, wir haben.
Dafür müssen wir den Film jetzt
machen. Wir haben Sprite, die ja quasi zu einem richtigen, echten Mädchen wird.
Ja.
Sie hat ja dann quasi noch Phastos und Kingo.
Mhm.
Dann haben wir Ajak und Gilgamesh sind tot.
Ja.
Dann haben wir Druig, Makkari und Thena, die
im Raumschiff
sind. Ja. Icarus ist auch tot. Und dann bleibt nur noch Cersei übrig.
Ja, okay, dann ist es wirklich
schon stimmt.
Ja. Ich war mir nämlich tatsächlich auch nicht mehr sicher. Aber
ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich dachte auch, da wären dann da oben mehr.
Und sie muss jetzt ja quasi, und das also ist ja schon eigentlich jetzt auch egal, ob das ein oder zwei oder drei Turns sind, aber sie muss ja dann sozusagen den Celestials beweisen. Er sagte dann so wegen, ja, ihr habt unsere Pläne durchkreuzt. Und das mussten wir aber auch beweisen, dass die Menschen das wert waren. Und das wirkt so ein bisschen für mich so wie, Sebastian, du hast ja bestimmt dich auch mal so ein bisschen damit beschäftigt. Ich bin bei Eternals wirklich kein Experte. Werde mir das jetzt noch versuchen, so ein bisschen anzulesen, wenn der Film jetzt dann in die Kinos kommt. Aber es klingt so ein bisschen für mich so wie diese Geschichte mit diesem, es gibt ja dann irgendwann dieses Fourth Host oder die vierte, wie heißen sie, da sagen sie es auf Deutsch, vierte Armee, nicht, sondern vierte,
ja, aber ich hab's leider auch noch
irgendwie. Englisch. Ja, also auf jeden Fall so vierte
Vierte Welle.
Die vierte Welle, genau. Also quasi zum vierten Mal ist die Celestials jetzt auf die Erde kommen, mhm. um sozusagen die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. Also die kommen halt am Anfang und machen die Menschen, geben denen sozusagen das Potenzial, dass sie sich halt entwickeln, machen die Deviants, machen die Eternals. Das ist halt in den Comics alles ein bisschen anders. Und dann halt ein paar tausend Jahre später kommen sie sozusagen wieder und wollen dann halt eben entscheiden, ob es jetzt sozusagen die Menschheit verdient hat oder nicht, dass sie weiterleben dürfen oder was jetzt irgendwie wie es jetzt mit denen weitergeht. Und das klingt für mich so ein bisschen so. Das ist dann, glaube ich, in den Comics so eine ganz verrückte Geschichte, wo Odin dann auch irgendwie für die Menschen kämpft und mit den anderen Göttern aus Valhalla und sowas. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da so eine Richtung draus, dass man das irgendwie so macht, dass man da irgendwie aber dann.
Da könnte ich, glaube ich, mir auch eher vorstellen, dass es dann halt kein Eternals-Film wird, genau. sondern dass das halt wirklich so eine Art nächster Avengers-Film ja, genau. dann ist. So,
das wäre jetzt ne? auch mein Gedanke
gewesen. Wo dann halt wirklich, weil dieser Ari Shem heißt ja auch der Richter. Mhm. Also und in den Comics, zumindest in den alten von Jack Kirby, ist er ja auch wirklich dann der Anführer dieser vierten Welle und ich glaube, die Menschheit hat dann irgendwie 50 Tage Zeit oder so.
Genau.
In der Zeit gehen die anderen Celestials und gucken sich alles auf der Erde quasi an und dann wird halt so richtig imperatormäßig bei den Gladiatoren Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Und da könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass man dann irgendwie sagt, okay, dann packen wir alles, was wir in Phase 4, vielleicht Phase 5 irgendwie zusammengesammelt haben und
also übrigens das vierte Heer ist, glaube ich, der ist, glaube okay. ich, die offizielle Übersetzung. Ist mir gerade, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das heißt vielleicht nochmal.
Und dass es dann wahrscheinlich irgendwie auf die Art und Weise,
ja.
Vor allem, ja. weil, warum ich jetzt so ein bisschen drauf komme, bevor wir hier angefangen haben, habe ich noch irgendwie mal geguckt, so, ne, Eternal Sequel, keine Ahnung. Und einer der Produzenten drückt sich ja gerade auch wahrscheinlich, weil er ja auch so ein bisschen, was Julius schon meinte, so ein bisschen darauf guckt, so, das wird hier gerade sehr kontrovers alles aufgefasst, so nach dem, und meint halt so nach dem Motto, ja, also wir wollen erstmal, dass man das so als Standalone-Film sieht und es muss jetzt nicht immer zwangsläufig bedeuten, dass noch ein zweiter und ein dritter Teil kommt und wir halten uns die Option natürlich offen und bla bla, so dieses Marketing-Blabla, wenn du nicht sagen willst, so, nee, da kommt nichts mehr oder ja, doch, wir haben noch 1000 Pläne. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man gerade jetzt dann wahrscheinlich wirklich eher schauen wird. Und deswegen ja auch so ein bisschen meine Eingangsfrage, ne? So, was glaubt ihr, wie wird so ein Marvel-Fan das am Ende wirklich aufnehmen? Weil ich glaube schon, dass dieser Film auch die Marvel-Fan-Gemeinde spalten könnte.
Ja.
Und dass man da wahrscheinlich dann wirklich auch von Seiten Marvels erstmal guckt, so, wie kommt das an? Weil am Ende machen sie es vielleicht so ein bisschen wie mit Captain Marvel selbst. So, ihr zweiter Teil ist nicht wirklich mehr ihr zweiter Teil, sondern heißt jetzt The Marvels und wir packen noch andere Charaktere mit rein. Und so könnte ich es mir halt mit den Eternals dann, wenn es vielleicht nicht ganz so rund läuft, könnte man sie ja trotzdem immer noch in Serien und Filmen irgendwie ausbreiten.
Das ist halt generell der große Vorteil von diesem Universum, wie das über die Jahre so gereift ist und aufgebaut wurde. Und da könnte man das so machen, ohne dass es auch wirklich erzwungen wirkt. Also du kannst ja gut unterbringen, wenn die einmal etabliert sind, das greift inzwischen alles so ineinander und überlappt sich so sehr und das ist ja immer noch so beispiellos, gerade in den Ausmaßen, dass das auch so noch gut funktionieren könnte, selbst wenn es jetzt leider nicht so gut laufen könnte eventuell.
Ja. Und tatsächlich noch eine zweite Idee, die ich noch hatte, wo ich jetzt auch gerade eben erst was zu gelesen habe, ist, es gibt eine relativ frische Comic-Reihe, die heißt, glaube ich, Dark Celestials, wo quasi böse Celestials auf die Erde kommen, die auch davor die ganzen guten Celestials oder die zumindest neutralen Celestials alle getötet haben, die dann stürzen so alle auf die Erde und die werden irgendwie von Loki angestiftet. Loki ist jetzt natürlich nicht mehr diese Figur im MCU. Man könnte vielleicht irgendwie eine Variante oder sowas nehmen, aber das würde, glaube ich, ein bisschen endgültig für Verwirrung sorgen. Aber vielleicht kann man das tatsächlich irgendwie mit diesem vierten Heer und den Dark Celestials irgendwie kombinieren. Das hat einfach die Celestials jetzt quasi einfach sagen, nee, ihr habt uns nicht überzeugt, Cersei. Das reicht nicht, die Menschen müssen ausgelöscht werden. Und dann müssen halt quasi irgendwie die Avengers und ihre ganzen Verbündeten halt eben versuchen, die Celestials jetzt die aufzuhalten. Und da vor allem spricht da dafür, dass das sehr viele Figuren da im Mittelpunkt stehen, die man halt eben die es im MCU auch gibt. Ich glaube, Captain Marvel spielt eine große Rolle. Black Panther spielt eine große Rolle. Iron Man ist jetzt ein bisschen schwierig. Könnte man vielleicht Ironheart nehmen. Ghost Rider, glaube ich, noch und so ein paar andere. Also sowas, das ist, egal ob es jetzt das ist oder ob es was ganz anderes ist, ich glaube auch am ehesten fast an so ein Avengers-Ding. Also wo halt quasi dass die Celestials in irgendeiner Form
ja, die eine quasi große Bedrohung. Der nächste große Thanos eigentlich sind. So, ne? Weil ja. Ich meine, klar, es erwartet uns noch irgendwie King the Conqueror, aber selbst der hat, glaube ich, nicht diese Ausmaße, die ein Celestial ist. Ich meine, sie sehen wir ja im Film.
Ja. Also, wenn du Thanos noch toppen willst, dann so. Und ja, da eben, wir haben auch wirklich gutes, also du vermitteln diese Größe und ja. diese Stärke wirklich sehr gut. Also gerade dieser Showdown, der inmitten dieses sich erhebenden Celestials stattfindet, das ist schon, also.
Mhm. Ja, ne? Deswegen, ja, also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht so der große Hintergedanke auch darin ist, zu sagen, so, weil Ari Shem macht ja so quasi die Ankündigung, ja, the Celestials will return, so. Und einfach, ja. um Urteil über die Erde abzugeben.
In
und,
Eternal Avengers.
Ja, genau. Ja, vielleicht Avengers Eternal War.
Oh. What?
Ja, das hier zuerst gerast. Genau, stimmt. Oder irgendwie sowas, ja. Wer weiß. Gut, ich glaube, jetzt haben wir alles durch, oder?
Ich glaube, es gibt nichts mehr zu sagen.
Es gibt nie wieder was zu sagen. Ja. Nein, aber wir sind jetzt erstmal durch. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Markus, natürlich.
Sehr gerne.
Es war
wieder schön,
dass du hier wieder da bist. Julius, auch wie immer eine Freude, ja. dich nicht am Laptop zu haben, sondern direkt hier
in Person. Julius gibt es tatsächlich auch in echt.
Ja. Julius gibt es auch in echt. Ja. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die Woche für Woche einschalten, downloaden, bewerten, vor allen Dingen auf der Apple Podcast App. Freuen wir uns immer wieder sehr drüber. Lobkritik, Anmerkungen könnt ihr einfach schicken an leinwandliebertfilmstarts.de. Nächste Woche geht es hier natürlich fröhlich weiter mit Podcasten. Bis dahin, macht's gut, guckt ganz viele Filme. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.